这个，首先谈一下辟谷。
Die Frage nach dem Bhikkhu. Ihr alle wisst, dass es in den Qigong-Kreisen viele verschiedene Arten von Zuständen gibt, die vorgekommen sind. Die Menschen können auch nicht unterscheiden, was da eigentlich los ist. Ist das Gongnang oder ist es eine Erhöhung der Ebene? Oder muss es so sein? Oder ist es irgendetwas? Man kann es nicht genau erklären. Dieses Bhikkhu gehört auch dazu. Wir sprechen mal über das Bhikkhu. Es gibt
Bhikkhu.
Diese Erscheinung in der Menschenwelt. Es gibt nicht nur in unserem Land, sondern auch in anderen Ländern. Es gibt nicht nur unter den Qigong-Praktizierenden, sondern auch unter den Nicht-Praktizierenden. Warum gibt es auch unter den Nicht-Praktizierenden so etwas? Das führt zu der angeborenen Grundlage desjenigen und zu den Dingen, die er aus der Vergangenheit mitgebracht hat, zurück. Ihr alle wisst, dass es in den Zeitungen auch veröffentlicht worden ist, dass manche Menschen jahrzehntelang kein Essen zu sich nehmen, mehrere Jahre kein Essen zu sich nehmen. Das sind doch keine Einzelfälle. Solche Fälle gibt es sehr viel in unserem Land. Sie essen wirklich nichts, ob du es glaubst oder nicht. Auf alle Fälle gibt es natürlich manche Menschen, die das einfach bestreiten, einfach mit verschlossenen Augen bestreiten. Die Raumfahrtorganisationen sollen auch mit solchen Forschungen angefangen haben. Das heißt, dass solche Erscheinungen existieren. Sowohl im Inland als auch im Ausland sind sie berichtet worden. In den Kultivierungskreisen sind solche Sachen nichts Besonderes. Beim Bhikkhu meint mancher, dass er bei der Kultivierung diesen Schritt unbedingt machen muss. Es gibt auch manche Menschen, die sagen, es sei die Widerspiegelung einer erhöhten Ebene. Es gibt auch Menschen, die das als eine Körperreinigung bezeichnen. Manche Menschen sagen, es sei Gongnang, eine Fähigkeit. Ich sage euch, das alles trifft nicht zu. Es ist keins davon. Was ist es denn eigentlich? In Wirklichkeit ist es eine Methode, die die Kultivierenden in einer sehr besonderen Umgebung angewandt haben. So ist es. Unter welchen Umständen wird die Methode angewandt? Ihr wisst, bei der heutigen Kultivierung, bis auf diejenigen, die sich in den tiefen Bergen und Urwäldern kultivieren, wendet man sie gar nicht mehr an. Egal, ob man sich in den Tempeln kultiviert, wie es die meisten in der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen tun, oder sich in anderen Umgebungen kultivieren, weil es mit den Lebensbedingungen des Menschen in direktem Zusammenhang steht. Es gibt auch geschichtliche Gründe, ihr wisst, vor der Gründung der Religion im alten China haben viele Kultivierende Hütten gebaut und sich alleine kultiviert. Oder sie sind in die Berghöhle gekrochen. Nachdem manche in die Berghöhle, die sich an dem Hang des Berges auf überhängenden Felsen oder auf steiler Bergwand befinden, hineingekrochen sind, schnitten sie das Seil ab. Wenn sie sich nicht fertig kultivierten, werden sie auch nicht herauskommen. Da ist überhaupt nichts da. Wenn sie drin sind, haben sie weder Lebensmittel noch Wasser. Wenn sie sich nicht zum Erfolg kultivieren, werden sie verdursten oder verhungern. Denk mal nach. Viele waren so gewesen. Es gibt viele solcher Beispiele. Bei der Kultivierung unter einer solchen Bedingung gibt es ein Problem, der Nahrungsquelle für diesen Menschen. Deshalb, wenn er nicht diese Methode anwendet, dann wird er verhungern. Das ist eine Kultivierungsmethode, die in einer solchen Umgebung unter einer solchen Bedingung angewandt worden ist. Keinesfalls ist es eine Fähigkeit. Das ist auch kein Schritt der Kultivierung, den man unbedingt unternehmen muss. Es war überhaupt nicht so. Heute halten es viele Menschen für Gongnang oder eine Fähigkeit. Manche Menschen, manche Qigong-Meister, haben sowieso ihr Nebenbewusstsein kultiviert. Sie sind sich selbst im Unklaren. Sie haben keine Ahnung, über was für Gongnang sie verfügen, in welcher Form das Gongnang existiert, wie es entstanden ist und welchen Zustand es ist. Er weiß nur, dass er heilen kann. Er hat gewisse Fähigkeiten, aber genau gesagt sind das nicht seine Fähigkeiten. Auch das Futi, die Besessenheit, kann das bewerkstelligen. Er hat überhaupt keine Ahnung. In Wirklichkeit, natürlich gibt es zurzeit manche Menschen in der Gesellschaft, die das Bhikkhu in großem Ausmaß verbreiten. Zum Schluss führt es dazu, dass viele Menschen ins Krankenhaus gebracht werden müssen und in Lebensgefahr geraten. Es hat viele solche Fälle gegeben. Wer hat zum Schluss Bhikkhu geschafft? Tausende von Menschen haben an den Kursen teilgenommen. Wer hat nach dem Kurs Bhikkhu geschafft? Nachdem sie 2 Tage lang gehungert haben, fühlten sie sich unwohl. Dann fangen sie wieder an zu essen. Ich sage euch, das ist nur eine Kultivierungsmethode, die in einer besonderen Umgebung angewandt wird. Allerdings ist diese Kultivierungsmethode etwas, was über die gewöhnlichen Menschen hinausgeht. Wenn also ein Qigong-Meister in der Öffentlichkeit so etwas verbreitet, sabotiert er an sich schon das Fa und stört die Grundsätze der gewöhnlichen Menschen. Deshalb ist er ein Dämon. Denk mal nach. So leben halt die gewöhnlichen Menschen. Dem Menschen ist es erlaubt, genau so zu leben. Wenn die Menschen nichts mehr essen, sind sie dann noch Menschen? Tausende und Abertausende Menschen werden im großen Ausmaß alle an dem Bigus, an dem Bigu-Kurs teilnehmen und nach dem Kurs nichts mehr essen. Sagen wir nicht, dass die Menschen im ganzen Land nichts mehr essen würden. Sagen wir nur, dass die Menschen hier in Guangzhou nichts mehr essen würden. Dann wäre das einfach. Morgens vor der Arbeit muss man alle noch kochen. Auch wenn du morgens den Tee trinkst, braucht man noch die Zeit dafür. Wenn man ausgeschlafen ist, kann man bereits seine Taschen nehmen und auf die Arbeit gehen. Man braucht kein Getreide mehr anzubauen. Es gibt genug Land, wo man bauen kann. Man kann beliebig Häuser bauen und auch dort bauen, wo er gerade will. Man braucht keine Landwirtschaft mehr zu entwickeln. Das würde doch Mühen sparen. Nicht wahr? Damit wird das größte Problem erspart. Wenn man nichts mehr isst, wird man wahrscheinlich auch nichts mehr ausscheiden, oder? Wie eine solche Existenz erlaubt sein sollte, überlegt man. Es ist überhaupt nicht der Fall. Deshalb, wenn er den Zustand der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen so sabotiert, wird es mit Sicherheit zu schlimmen Folgen führen. Es gibt viele Menschen, die durch den starken Hunger in Lebensgefahr geraten sind. Denk doch mal nach. Er ist ein Kultivierender, kann man so etwas tun. Derjenige hat selbst Neugier und will etwas erwerben. Dann ist er hingegangen. Bigu, Bigu, ich gehe auch zu Bigu. Aber ohne den Eigensinn eines gewöhnlichen Menschen abgetragen zu haben, ohne die Leidenschaften und Begierden abgetragen zu haben, ohne den Eigensinn für verschiedenes Essen, für Fleisch, Eier, Huhn, Fisch und für allerlei Speisen abgetragen zu haben, wie kannst du Bigu schaffen? Also mach doch mal Bigu. Gebe tatsächlich ein Ding in den Körper klickt, damit du Bigu machst, sobald du sie siehst. Wenn du wirklich nicht an die Speisen denkst, kannst du es noch einige Tage aushalten. Wenn du wirklich daran denkst und Fleisch essen willst, oder wenn es dir an irgendetwas fehlt und du es essen willst, isst du zwei Happen. Sobald du es isst, brichst du. Du kannst nichts essen. Sobald du isst, wirst du brechen. Sobald du isst, wirst du dich übergeben. Die Nerven sind dadurch sehr angespannt. Ich kann jetzt nichts mehr essen. Werde ich verhungern? Wie wird es sein, wenn es auf Dauer so weitergeht? Sobald du Angst hast, scheiterst du, weil es verlangt, dass du den Anforderungen auf hohen Ebenen für Praktizierende genügen sollst. Es wird sofort scheitern, aber du kannst wiederum nichts essen. Dann führt es zur Lebensgefahr. Derjenige kultiviert sich nicht. Wozu bringst du den Menschen so etwas bei? Ich habe mir auch all diejenigen angeguckt, die zu etwas unterrichten. In Wirklichkeit wird dir ein schwarzes Ding in deinen Bauch gelegt, sodass du auf alle Fälle nichts mehr essen kannst. Das schwarze Ding liegt drin und du hast ein drückendes und sattes Gefühl. Wenn du was isst, dann stößt das schwarze Ding das wieder raus, damit du nichts essen kannst. Das ist auch keine orthodoxe Schule, kein orthodoxer Weg. Wie kann das Schwarze gut sein? Das Schwarze gehört zum Heretischen und ihn, deswegen kann so etwas nicht verbreitet werden. Aber es existieren solche Erscheinungen, so viel zu diesem Thema. Jetzt sprechen wir über ein weiteres Thema, über das Stehlen vom Qi. Wir werden es nun einmal ganz kurz erklären, weil es nicht das ist, was wir bei der Kultivierung auf hohen Ebenen unterrichten werden. Aber ich will auch diese Unklarheiten zur Sprache bringen. Viele Menschen bringen Panik in die Gym-Kreise hinein. Was für ein Stehlen vom Qi, oder was? Von jemand anders wegnehmen. In den ersten Tagen des Kurses habe ich den Grundsatz geäußert, dass Qi überhaupt nichts ist. Das ist nur eine Anwendungsmethode bei der Reinigung des Körpers, wobei das schlechte Qi abgestoßen wird und das gute Qi zum Durchfließen gebracht wird. Danach klärt sich das Qi im Körper mit der Zeit langsam auf und wird besser sein als das Qi des Körpers der normalen Menschen. Aber wie auch immer es ist, das Qi ist an sich gar nichts. Ich weiß auch nicht, wie diejenigen, die Qigong praktizieren, geübt haben. Auf jeden Fall, wenn ich an den Bauch denke, dann wird es bereits nach einer kurzen Weile voll und quillt auf. Egal, ob du dich auf das Dantian konzentrierst, das Qi mit den Händen in den Scheitel füllst, Tianzifalstellung machst oder alle möglichen Methoden anwendest. Ich meine, es wird sofort voll mit Qi sein. Deshalb ist es gar nichts. Wenn es nichts ist, wozu hast du dann die Angst, es zu verlieren? Denk mal darüber nach. Wir läutern das Qi, um den Körper zu reinigen. Von oben wird es eingegossen, von unten wird es abgeleitet. So ist es bei vielen Übungsmethoden. Auch wenn man nicht eindeutig das macht, ist seine Methode auch so, um den Körper zu reinigen. Der Zweck der Übung für das Qi dient nur dazu, den Körper zu reinigen. Bei der richtigen Veredelung des Gong wird nicht mehr das Qi geübt. Das ist hochenergetische Substanz. Man hat nicht das Gefühl der Ausstrahlung vom Qi. Man hat kein Qi mehr. Ja, wenn es so ist, denk mal nach. Wenn du dort die Übung machst und jemand dein Qi stehlt, ist das nicht meiner Meinung nach eine gute Sache? Das kranke Qi kannst du selbst noch nicht ableiten. Er stiehlt es dir. Stiehl es ruhig. Du hilfst mir, es kräftig zu stehlen, während ich es auf dieser Seite eingieße. Das ist doch toll. Wo findet man so ein gutes Geschäft? Der Qi-Stehlende hat davon jedoch keine Ahnung. Die Qigong-Praktizierenden, die meisten von den Qigong-Praktizierenden in den Parks, sind von Krankheiten behaftet. Alle haben wegen ihrer Krankheiten Qigong praktiziert. Insbesondere in den letzten Jahren, als die Menschen das Qigong gerade kennengelernt hatten. Waren nicht alle so gewesen? Stiehl doch. Er stiehlt auf der einen Seite. Du sammelst auf der anderen Seite ein. Ich halte es für eine gute Sache. Du meinst, du hättest etwas verloren? Du verlierst nichts. Das bisschen wahre Qi an deinem Dantian kann er nicht stehlen. Das lässt sich nur von sehr hohen Ebenen antasten. Aber auf hohen Ebenen weiß er, dass das nicht beliebig bewegt werden darf. Deshalb tastet er auch nicht dieses an. Nur die Qi-Übenden, die nichts taugen und sich selbst für was Besonderes halten, tun so etwas überall. Er meint, er habe die Fähigkeit, das Qi von anderen zu stehlen. Aber in den meisten Fällen sind diese Menschen am dümmsten. Sie sind unbeschreiblich dumm. Wieso? Er befindet sich selbst auf der Ebene des Qi. Er ist nicht in der Lage, das gute und schlechte Qi zu unterscheiden. Deshalb, wenn er das Qi von anderen stiehlt, nimmt er sowohl das gute als auch das schlechte Qi, so dass es kranke Qi mit. Er stiehlt es für dich aus deinem Körper heraus. Wenn du es nicht abstoßen kannst, schafft er es mit größerer Mühe für dich heraus. Stiehl doch. Sein Körper wird durch das Stehlen ganz schwarz sein. Er wagt es, von allen zu stehlen. Sein Körper hat alles mögliche kranke Qi, jenes Zeug. Nachdem die anderen praktiziert haben und nachdem sie die anderen behandelt haben, werden sie es noch versuchen abzustoßen, obwohl sie es nicht abstoßen können. Ihr Qigong-Praktizierende befindet euch alle auf der Ebene des Qi. Wie kannst du es abstoßen? Du hast nicht die Fähigkeit und nicht die Kraft dazu, aber derjenige wird es nicht einmal abstoßen. Wie kann er das Gestohlene abstoßen? Alles bleibt da. Innen ist es ganz schwarz. Alles Mögliche vom kranken Qi ist da. Ihm droht eine noch gefährlichere, größere Krankheit. Das ist eigentlich das Karma, was er in seinen Körper geschafft hat. Und das ist noch nicht alles. Außerdem gibt es noch einen Grundsatz im Universum, der heißt, wer nichts verliert, der bekommt auch nichts. Beim Erhalten musst du etwas verlieren. Wenn du nichts verlierst, wirst du gezwungen, etwas zu verlieren. Verschiedene Materien in unserem Universum, diesem immensen Universum, sorgen für diese Ausgleichswirkung. Dass du nichts verlierst, geht doch nicht. Dass du nichts nehmen willst, geht nicht. Also nimm doch das Qi von dem anderen. Auf der einen Seite stiehlst du das Qi. Das Dürf von deinem eigenen Körper bildet eine Gegenströmung mit dem von dir gestohlenen Qi. Wie viel Qi auf der einen Seite gekommen ist, so viel Dürf geht auf der anderen Seite ab. Ich habe gesagt, dass der Mensch so dumm ist, dass man ihn gar nicht mehr beschreiben kann. Hierin liegt der Grund. Er gibt den anderen das Dürr ab, während er das kranke Qi von anderen stiehlt. Im Prinzip hat den anderen noch dabei geholfen, ihren Körper zu reinigen. Was meinst du denn, was er getan hat? Dümmerer gibt es nicht. Allerdings gibt es manchen, der die Wahrheit nicht kennt. Im Qigong-Kreis erzählt er dann von solchen Dingen und meint, er sei stark, weil er nicht auf das Xing achtet. Bei der Kultivierung, im Prinzip beim Praktizieren von Gong, sage ich euch, wenn man beim Praktizieren vom Gong nicht auf die Kultivierung des Xing achtet, nicht auf das Dö achtet, praktiziert er einen heretischen Weg. Mit Sicherheit, oder? Nicht wahr? Viele Menschen legen Wert auf so etwas. Was meinst du, was er macht? Er richtet sich selbst Schaden an. Das Qi an sich ist doch schon gar nichts. Manche Menschen glauben, wenn sie mehr Qi haben, dann ist der Gong auch hoch. Alle wissen, in den letzten Jahren war immer die Rede davon gewesen, wer Qi sammeln kann und wie viel Qi man auch sammeln kann. Manche Menschen können wirklich Qi ansammeln. Aber die Ansammlung von Qi liegt nur daran, dass deine Abstoß- und Aufnahmekapazität groß ist. Was zählt denn das? Das ist auch kein Gong. Bei manchen Menschen quillt der Körper vom Qi. Wenn sie mehr angesammelt haben, quillt der Finger, die Hand und sogar der Körper voll auf. Aber was ist denn das? Es gibt noch Menschen, bei denen es nicht mehr in den Körper hineinpasst. Es fließt aus dem Körper heraus. Derjenige trägt ein ziemlich großes Feld. Alles ist Qi. Diejenigen, die keine Ahnung haben, gehen in seine Nähe und sagen, oh, du hast echt gut praktiziert. Man kann es spüren. Das ist aber überhaupt nichts. Wie kann es als Gong gezählt werden, mit einfachen Worten gesagt? Wie viel du es immer auch angesammelt hast, was für eine Auswirkung wird es denn haben? Lediglich ein großer Luftbeutel. Nicht wahr? Es kann auch keine Auswirkung haben. Der Zweck, warum man für das Qi übt, liegt darin, den Körper zu reinigen. Man übt, bis das Qi zum Schluss nicht mehr da ist. Dass das Qi durch Praktizieren nicht mehr da ist, ist eigentlich das Ziel, nicht wahr? Es gibt auch Menschen, die davon erzählen, dieses oder jenes Qi von anderen zu stehlen. Egal, wie du das Qi nennst, ob Hunyuan Qi oder dieses, jenes Qi, dafür gibt es viele Namen. Ich sage euch, dass das alles das bisschen Qi auf der Ebene der Übung fürs Qi ist, sonst gar nichts. Über diese Frage erzähle ich nur so viel. In Wirklichkeit, wenn ein Qigong-Praktizierender die Energie anderer Menschen stehlen will, wird es nicht klappen. Auch wenn er es gestohlen hat, wird er es nicht aufsetzen können, weil für die eigene Kultivierung ein Maßstab da ist. Du kannst es nicht darauf aufsetzen, weil jedes Teilchen des Gong die Gestalt von dir selbst hat. Das Gong eines anderen hat die Gestalt eines anderen. Kannst du es aufsetzen? Wenn du es aufgesetzt hättest, dann würde es Krach geben. Du hast es gestohlen. Deshalb wird es mit deinem Gong kämpfen. Im schlimmeren Fall wird es dein Gong zum Teil vernichten. Deshalb wird ein richtiger Kultivierender so etwas überhaupt nicht tun. Außerdem gibt es für jeden richtigen Kultivieren, für jeden, bei dem das Gong entstanden ist, einen Meister, der sich um ihn kümmert. Er sieht, was machst du denn da? Dinge von den anderen stehlen? Wie viel Dörr musst du den anderen dafür abgeben? Wie viel Dörr wirst du verlieren? Das Gong ist das Kostbarste. Das geht doch nicht. Auf der anderen Seite wird es der Meister des anderen auch nicht zulassen. Was? Du stiehlst die Sachen von meinem Schüler? Wo gibt's denn sowas? Auf hohen Ebenen sind solche Sachen deshalb sehr selten zu sehen. Aber normalerweise, bei der Kultivierung im weltlichen Pfad, auf jenen sehr niedrigen Ebenen wird ein solcher Fall vorkommen. Nämlich, man hat selbst, oder man geht irgendwo hin und hat etwas, wie einen rituellen Gegenstand geschenkt bekommen, oder wie es vorgekommen ist, mag sein, dass es derjenige nicht weiß. Er weiß, dass ihm ein ritueller Gegenstand, ein Schatz, oder irgendetwas, von einem anderen gestohlen worden ist. Ich denke, dass es überhaupt nicht ist. Wenn es gestohlen ist, dann ist es halt gestohlen. Du musst dich daran nicht klammern. Vielleicht hast du jemanden aus karmischen Gründen damit etwas zurückgezahlt. Wenn du dich wirklich im Dafa kultivierst, was dir gehört, kann keinesfalls verloren gehen. Es ist nicht erlaubt, dass es verloren geht. Niemand wagt es, das anzutasten. Nachfolgend spreche ich noch einmal über die Frage des Ansammelns vom Qi. Das ist auch etwas auf der Ebene des Übens vom Qi. Aber für die Erkenntnis unser Kultivieren ist es nützlich, das mal zu erklären. Die Ansammlung vom Qi. Viele Menschen reden von der Ansammlung vom Qi und darüber, wie man das Qi ansammelt. Ich habe gesagt, dass die taoistischen Schulen von der Qi-Enzephalstellung reden und die buddhistischen Schulen reden davon, das Qi mit Händen zu schöpfen und in den Scheitel hineinzugießen. Wenn man sich bei der Meditation auf Dantian konzentriert, auf den Unterbauch konzentriert, dann kann er diese Art Energie vom Anfangsstudium ansammeln. In der Anfangszeit sammelt er das Qi an, um den Körper zu reinigen. Später sammelt er die Spurenelemente der verschiedenen Arten von Materie. Er verbindet sie mit dem eigenen Dö, evolviert seinen Bönti und sein Gong wächst. Aber lass uns mal über die Ansammlung vom Qi bei der Qigong-Praxis sprechen. Heutzutage gibt es viele Menschen, die den anderen erzählen, wie sie das Qi von den Pflanzen entziehen können. Das Qi als Gong betrachtet, liegt sein Ziel darin, das Qi der Pflanzen anzusammeln. Sicherlich gibt es auch einen Teil der Menschen, die wissen, was gutes Qi in den Körper aufzunehmen. Allerdings weiß er nicht, was er getan hat. Damit du wirklich von Krankheiten kalt wirst, musst du dich den Eigenschaften dieses Universums angleichen. Du musst besser werden. Zumindest musst du ein bisschen besser sein. Erst dann wirst du ein bisschen von den Krankheiten befreit. Wenn du etwas Schlechtes tust, eine Übeltat begehst und dir noch die Heilung von den Krankheiten wünschst, wie können sie geheilt werden? Sie können auf keinen Fall geheilt werden. Deshalb haben manche Menschen das Qi für Gong gehalten. Jeden Tag stellt er sich vor den Baum hin und sammelt Qi ein. Immer wenn er an Bäumen vorbeigeht, sammelt er das Qi ein. Es reicht ihm gar nicht. Auf jeden Fall gibt es in manchen Regionen Menschen, bei denen man gar nicht mehr weiß, was für eine Übung sie praktizieren. Sie wälzen sich auf dem Boden herum. Danach treten sie die Bäume mit den Füßen. Ziehen sie mit den Händen, um das Qi den Bäumen zu entziehen. Sie sammeln das pflanzliche Qi ein. Es gibt sogar einen Qigong-Meister, der anderen Menschen erzählt hat, vor unserer Haustür gibt es einen Baum. Jeden Tag habe ich dem Baum das Qi entzogen. Dadurch ist der Baum gestorben. Er erzählt das mit dem Hinterton, dass er eine Fähigkeit hat und in der Lage ist, das Qi einzusammeln. Es gibt auch Qigong-Meister, auch ein solches im Nordosten Chinas, habe ich an einem Park eine Fläche mit Kiefern gesehen. Man weiß nicht, was für eine Übung derjenige praktiziert hat. Wie verrückt schreit er, hüpft und läuft herum. Danach kreist er um den Baum herum, mit den Füßen tretend und mit den Händen ziehend, sammelt er das Qi ein. Nach etwa einem halben Jahr sind alle Bäume, alle Kiefern gestorben. Die Kiefern sind doch das ganze Jahr grün, jedoch sind sie alle gelb geworden. Alle sind gestorben. Hier erzähle ich so eine Geschichte, nämlich während viele Menschen Übungen praktizieren, ist sein Gungnang der Gedankenübertragung oder der Gedanke unter einem gewissen Zustand leicht geöffnet. Dann ist der Mensch in der Lage, mit manchen Lebewesen zu kommunizieren. Manche Menschen haben erzählt, ein Baum hätte mit ihm geredet, eine Pflanze hätte mit ihm geredet. Es hört sich sehr mystisch an. Aber andersrum gedacht, wenn die Reinkarnation in sechs Bahnen, von der man in der buddhistischen Religion spricht, eine Wahrheit wäre, wie würde sich das Lebewesen in dem Baum von dem des Menschen unterscheiden? Nach dem, was in den Religionen gesagt worden ist, wenn du so etwas tust, hast du nicht etwa eine Übeltat begangen? Du stiehlst Sachen von anderen. Das ist kein Diebstahl. Einen Menschen bestiehlst du. Das hier ist ein direkter Raub. Den Baum zu töten, ist das nicht die Tötung eines Lebewesens? Vielleicht würden manche Menschen sagen, dass ich ein bisschen zu mystisch geredet habe. Das ist auch nicht mystisch. Alle wissen, dass unsere Wissenschaftler heutzutage bereits über eine sehr hohe Erkenntnis über die Pflanzen verfügen. Die Erkenntnisse sind nicht mehr wie früher, dass man glaubt, Pflanzen seien niedrige Lebewesen. In Wirklichkeit haben die Botaniker bereits entdeckt, dass die Pflanzen, Gräser und Bäume ihre soziale Tätigkeiten haben. Nicht nur das. Außerdem ist noch entdeckt worden, dass sie über Funktionen der Sinnesorgane verfügen, wie wir Menschen. Sie haben sogar Gedanken. Das ist jedoch nicht von mir, sondern von den Wissenschaftlern gesagt worden. Lass uns ein Beispiel nennen. In Wirklichkeit haben sich die Botaniker aller Länder mit der Forschung in diesem Gebiet beschäftigt. Es gibt einen Botaniker in Amerika. An sich ist dieser Mensch aus Amerika kein Botaniker. Er beschäftigt sich mit Elektroforschung. Er untersucht Lügendetektoren. Er ist dafür zuständig, der Geheimpolizei von vielen Ländern die Benutzung der Lügendetektoren beizubringen. Ohne eine Absicht gehabt zu haben, nahm er eines Tages durch einen spontanen Einfall einen Lügendetektor, bei dem es eine Klammer an seinen zwei Polen gab. Er klemmte die Klammern der zwei Pole an eine Pflanze. Diese Pflanze hieß Agave. Danach goss er Wasser an ihre Wurzeln. Er entdeckte, dass der Elektroschreiber des Lügendetektors sehr schnell eine Kurve auf dem Papier gezeichnet hatte. Er war in dem Moment sehr überrascht. Bei der Prüfung eines Menschen lässt sich diese Art von Kurve erst dann zeichnen, wenn sich das Gehirn des Menschen in einem sehr kurzen Aufregungszustand befindet. Die Pflanze hat sich darüber gefreut, dass Wasser an ihre Wurzeln gegossen worden war. Die Pflanzen benötigen doch das Wasser. Beim Gießen hat sie sich gefreut. In dem Moment war er wirklich sehr überrascht. Er wollte auf die Straße gehen und laut rufen, dass die Pflanze Emotionen hat. Sie kennt die Freude. Natürlich hat er nach dieser Inspiration wieder mehrere Untersuchungen, sogar in vielen Bereichen durchgeführt, die diesen Punkt völlig bestätigt hatten. Gleichzeitig hat er noch andere Untersuchungen durchgeführt. Einmal hat er die zwei Pole des Lügendetektors an eine Pflanze angeschlossen. Er dachte im Inneren, was für einen Test mache ich heute? Ich verbrenne ihre Blätter mit dem Feuer, um zu sehen, wie sie darauf reagiert. Kaum hatte er so gedacht, und bevor er das Feuer geholt hatte, um sie zu verbrennen, hat der Elektroschreiber bereits eine Art Kurve auf dem Papier gezeichnet. Wenn sich ein Mensch in einem sehr kurzen Moment unter einem sehr ängstlichen Zustand befindet und Hilfe ruft, Hilfe, wird eine solche Kurve gezeichnet. Sie wusste davon, dass er sie verbrennen wollte und rief Hilfe. Allerdings hat er es weder gesagt noch getan. Schon hat sie es gewusst. Überlegt mal, hat sie nicht sogar die Menschen übertroffen? Sie weiß, was der Mensch in seinem Kopf denkt. Sie verfügt über übersinnliche Funktionen. Sie hat die Menschen übertroffen. Sicherlich hat er nicht nur einen Test gemacht, sondern sehr viele Tests. Er hat verschiedene Tests gemacht. Zum Beispiel standen zwei Pflanzen da. Er ließ einen seiner Schüler in Anwesenheit der einen Pflanze die andere zertreten. Danach stellte er die Pflanze, die nicht zertreten worden ist, ins Zimmer und ließ fünf seiner Schüler von außen nacheinander hineinkommen, um zu sehen, was für eine Reaktion es dann geben wird. Er schloss den Lügendetektor an. Als die ersten vier Schüler hineinkamen, gab es keine Reaktion. Als der fünfte Schüler gerade zur Tür kam, reagierte die Pflanze. Man sah, dass der Elektroschreiber des Lügendetektors eine solche Kurve zeichnete, die bei einem Menschen, der große Angst hat und zitternd eine beängstigte Szene sieht, gezeichnet wird. Früher haben wir immer gemeint, wenn jemand sagt, eine Pflanze hätte Augen, könnte sprechen und Menschen erkennen, dann wäre das doch ein Aberglaube. Haben unsere Wissenschaftler jetzt nicht schon entdeckt, dass wenn der Mensch hineinkommt, weiß sie, dass er derjenige ist, der die Pflanze zertreten hat. Sie hat Angst, zertreten zu werden. Sie steht da zitternd und hat Angst. Wir sind immer der Meinung gewesen, dass Menschen hohe Lebewesen mit sinnlichen Funktionen und Gedanken sind. Wo sind die sinnlichen Funktionen der Pflanze? Wie können sie Menschen erkennen? Sicherlich, wenn die heutigen Wissenschaftler das erforschen, dauert es meiner Meinung nach noch einige Zeit, bis das Rätsel gelöst wird. Aber immerhin hat er jetzt bereits gewusst, dass dieses Lebewesen nicht so einfach ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Das ist jetzt noch nicht alles. Es ist auch entdeckt worden, dass die Vögel, sogar die Tiere, ein soziales Verhältnis miteinander haben, wobei es eine einfache Sprache gibt. Ich erzähle diesen Grundsatz. Ich meine, im Lauf der Entwicklung der Wissenschaft hat die Menschheit immer wieder Erkenntnis über sich selbst gewonnen. Sie hat sich immer wieder vervollkommnet. Gleichzeitig gewinnt sie auch immer wieder Erkenntnis über diese materielle Umgebung, wo wir leben. Die früheren Erkenntnisse müssen nicht unbedingt die absolute Wahrheit sein. Aber normalerweise, diejenigen, die eine solche Erziehung gehabt haben, wie soll ich sagen, sind jedenfalls sehr engstirnig. Nachdem sie eine Erkenntnis über eine Sache gewonnen haben, neigen sie dazu, sie zu fixieren. Solche Menschen können es sehr schwer glauben. Vorhin haben wir über die Ansammlung vom Qi gesprochen. In dieser Hinsicht, wenn du die Pflanze tot gemacht hast, ist das nicht etwa Tötung? Wenn du das kranke Qi in ihren Körper gießt, hast du nicht eine Übeltat begangen? Das ist dasselbe. Sie sind gleich. Das ist auch eine Übeltat. Sag doch mal, wie deine Krankheit geheilt werden kann. Das ist dieses Prinzip. Auch aus dem Standpunkt der gewöhnlichen Menschen gesehen, ist das auch eine Übeltat. Wenn du den Baum kaputt gemacht hast, hast du nicht etwa das öffentliche Eigentum und die Grünanlage kaputt gemacht? Übertrieben gesagt, hast du das ökologische Gleichgewicht sabotiert? Bei vielen Menschen würde durch die Ansammlung des Qi alles sterben. Dann wird das ökologische Gleichgewicht auch gestört, nicht wahr? So ist es gemeint. Von welchem Blickwinkel man es auch betrachtet, ist es eine Übeltat. Im Universum gibt es genug Qi, das du sammeln kannst. Du bist auch ein Teil des Universums, du kannst es ruhig sammeln. Wieso nimmst du die Sachen von den anderen? Mit dem es ausgesprochen wurde, wurde der Ruf von Qigong und von den Qigong-Kreisen auch mal berichtigt. Ich denke, wenn manche Sachen, die verwirrenden Sachen, erklärt worden sind, ist es auch vorteilhaft für die Qigong-Kreise. So viel dazu. Jetzt sprechen wir über eine weitere Frage, nämlich über die Frage des Himmelskreises. Gestern haben wir bereits angefangen, die vierte Übung, den Falun-Himmelskreis, zu lernen. Heute werden wir den Himmelskreis erklären. Der Ausdruck Himmelskreis ist an sich ein taoistischer Begriff. Wir bezeichnen es als das Drehen des großen Falun. Jedoch ist der Ausdruck Himmelskreis bereits von der breiten Masse gekannt. Deshalb benutzen wir den Begriff Himmelskreis bei der Erklärung. Wir erklären den Himmelskreis. Die Zirkulationsform des Himmelskreises an jeder Schulrichtung ist anders. Nach der Zirkulationsform des großen Himmelskreises läuft er zwar über den ganzen Körper einmal drüber, jedoch ist die Route der Zirkulation anders. Jede Schule ist anders. Ich habe festgestellt, dass es in den sonderbaren Schulen noch merkwürdig ist, wie er läuft. Aber wie auch immer, muss er einmal um den ganzen Körper, von den Händen zu den Füßen, von den Beinen zu den Armen, auch über den Kopf laufen. Das zählt erst zu einer Zirkulation des großen Himmelskreises. Wir erklären erstmal den kleinen Himmelskreis. Der kleine Himmelskreis. Manche Menschen halten es bereits für sehr gut, wenn sie den kleinen Himmelskreis durch Üben freigemacht haben. Sie halten es schon für hohes Kung-Fu. In Wirklichkeit ist es überhaupt nichts. Der kleine Himmelskreis gehört absolut nur zu den Dingen der Ebene der Krankheitsbeseitigung, Gesundheitsfürsorge. Das ist etwas, was auf der Ebene des Üben fürs Qi liegt. Der kleine Himmelskreis ist dadurch frei geworden, weil du relativ gut für das Qi geübt hast. Außerdem ist ein solcher kleiner Himmelskreis eine Art oberflächlicher Himmelskreis, wobei die zwei Meridiane, Ren und Du, zusammengeschlossen sind. Oder nicht nur der Ren und Du-Meridian, alle wissen, dass es neben dem Ren und Du-Meridian noch jeweils zwei Meridiane auf beiden Seiten gibt. Auch wenn du die fünf Meridiane von vorn und hinten zusammengeschlossen hast, läuft es auch doch nur an der Oberfläche. Darum werden sie alle als der Oberfläche-Himmelskreis bezeichnet. Bei der richtigen Kultivierung. Früher hat man sich durch die Meditation bzw. durch die Meditation im Lotussitz kultiviert. In der taoistischen Schule bezeichnet man es als die Meditation im Lotussitz. In den buddhistischen Schulen bezeichnet man es als Meditation. Bei der richtigen Form der Kultivierung durch die Meditation gibt es auch keine Handbewegung. Sie hat aber auch ihre Zirkulationsform des Himmelskreises. Die Zirkulation eines solchen Himmelskreises bezeichnet sich weder als der kleine Himmelskreis noch als den großen Himmelskreis. Er zirkuliert halt so. Darum läuft er nicht durch den Sinn und du Meridian, er zirkuliert im Inneren und bringt den Körper draußen zum Bewegen. Der eine Meridian führt 100 Meridiane, wie zum Beispiel vom Niwan-Palast, nämlich der Zirbeldrüse, von der ich gesprochen habe, bis zum Dantien eines Menschen. Dem Dantien am Unterbauch kreist er einmal um den Niwan herum und kommt herunter. Dann kreist er einmal im Inneren um das Dantien herum. Dann ist der richtige sogenannte Himmelskreis bei der früheren Meditation. Mit zunehmender Übungszeit ist dieser Himmelskreis nicht ein schmaler, sehr schmaler Faden. Langsam mit der Zeit wird er breiter. Er wird immer breiter, bis die Breite einen gewissen Grad erreicht hat, bleibt er und bildet einen festen Energiefluss. Seine Energie ist sehr stark. Allmählich dehnt er sich nach außen, breitet sich aus und schließt alle Meridiane von innen nach außen auf. Hier haben wir von dem kleinen Himmelskreis angefangen zu erklären. Der kleine Himmelskreis ist in Wirklichkeit etwas, was rein zur Krankheitsbeseitigung und Gesundheitsvorsorge dient. Lass uns nochmal über den großen Himmelskreis sprechen. Dieser große Himmelskreis ist, so wie ich vorhin erzählt habe, die Zirkulation einmal um den Körper eines Menschen, nämlich um die 7 Bahnen und 8 Meridiane, von denen man früher gesprochen hat, herum. Das zählt zu der Zirkulation des großen Himmelskreises. Wovon wir reden, ist viel größer als dies. Ich habe gesagt, dass Falun Gong bereits am Anfang eine Praxis auf sehr hoher Ebene ist. Man hat das Qigong, was auf der niedrigsten Ebene der Kultivierung liegt, vermieden und kultiviert sich wirklich. Deshalb sind all diese Sachen komplett verworfen. Du kultivierst dich auf hoher Ebene. Alle wissen, dass die Kultivierung auf niedrigen Ebenen nicht nur der Krankheitsbeseitigung, der Gesundheitsvorsorge und der Reinigung des Körpers dient. Dabei soll noch das Fundament gelegt werden, eine Reihe von Sachen und ein Mechanismussystem vor ihm gebildet werden, damit man sich auf hohen Ebenen kultivieren kann. Wir haben bereits angefangen, diese Sachen für euch einzusetzen. Bei manchen sind sie bereits fertig eingesetzt worden, bei manchen werden sie gerade eingesetzt. Dein Körper wird gereinigt. Danach werden diese Sachen für dich eingesetzt. Das heißt, dafür brauchst du nicht mehr zu üben. Ich werde dich an dieser Ebene vorbeischieben. Du wirst vorbeigeschoben, ansonsten reicht die Zeit nicht mehr aus. Ich meine, wenn du auf dem 10-tägigen Kurs in den 10 Unterrichtsstunden in 8 Tagen noch die Qi-Übung machen musst, dann wirst du es wirklich nicht schaffen. Wenn du noch ein paar Jahre übst und danach hierher kommst, um es zu lernen, das geht nicht. Deswegen brauchst du solche Sachen nicht mehr zu üben. Wir sind in der Lage, dies zu machen. Aber aus diesem Grund sind unsere Anforderungen an euch auch alle sehr hoch. Die Anforderung an dich ist sehr hoch. Du musst ernsthaft mit dieser Sache umgehen. Erst wenn du dich als einen Praktizierten betrachtest, kannst du das bekommen. Wenn du mit allen möglichen Absichten zum Kurs gekommen bist, wirst du nichts bekommen. Das ist nicht das, was ein gewöhnlicher Mensch am Körper tragen darf. Manche Menschen sagen mir sogar, Meister, jemand von unserer Familie ist nicht gekommen, er möchte auch Falun Gong praktizieren. Könntest du ihm einen Rat geben? Wir werden dafür die Gebühren bezahlen. Du willst ein paar Yuan zahlen, einen Rat kaufen? Ich meine, so kostbar. Es hört sich wirklich sehr lächerlich an, nicht wahr? Das lässt sich nicht mit Werten messen. Natürlich hast du es noch nicht gelernt. Ich mache dir auch keine Vorwürfe, weil du es nicht weißt. Für einen Kultivierenden können wir dir diese sehr kostbaren Sachen bedingungslos geben. Aber für einen Nicht-Kultivierenden, egal wie viel 100 Millionen du auch bezahlst, wirst du es nicht kaufen können, weil es das nicht einem normalen, gewöhnlichen Menschen gegeben werden darf. Deshalb, bei der Zirkulation unseres großen Himmelskreises, zirkuliert vieles automatisch. Wir sprechen auch nicht mehr von einigen Meridianen. Wir verlangen, dass 100 Meridiane gleichzeitig frei werden und 100 Meridiane durchlässig werden. Sämtliche Meridiane des ganzen Körpers von innen nach außen sollen gleichzeitig kreisen und sich bewegen. Deshalb habe ich gesagt, dass gleich am Anfang an sehr groß praktiziert wird. Gleich am Anfang, eigentlich bei der ersten Übung, werden 100 Meridiane freigemacht. Die verstopften Stellen werden wirklich freigemacht. Alles wird für dich geöffnet. Danach, bei der Übung Falun Himmelskreis, sollen 100 Meridiane deines Körpers zum Bewegen kommen. Gleich am Anfang stehen wir auf sehr hohen Ebenen. Wir fangen direkt mit der Veredelung des Gongs an. Eigentlich bei dem großen Himmelskreis. Wenn der große Himmelskreis wirklich beigebracht wird, fängt man wirklich mit der Kultivierung an. Aber in so vielen Jahren hat es niemand erklärt. Auch wenn die Route der Zirkulation des großen Himmelskreises erklärt worden ist, ohne dass du jemand etwas eingesetzt hast, kannst du ihn auch nicht aufschließen bei der Übung. Auch wenn du die Drehung gespürt hast, ist das auch nur die Oberfläche gewesen. Das bringt gar nichts. Deshalb ist das noch nicht die Veredelung vom Gong und keine Kultivierung. Der erste Schritt bei der richtigen Kultivierung ist der große Himmelskreis. Bezüglich des Himmelskreises Wenn wir über den Himmelskreis sprechen, werde ich nebenbei noch eine Sache betonen. Vorhin habe ich gesagt, dass er sich bei der buddhistischen Meditation von innen nach außen ausbreitet. Ein Meridian führt 100 vom Meridian, aber in der buddhistischen Schulen erfolgt die Kultivierung nur durch die Meditation. Bei diesen Menschen gibt es auch die zirkulierende Bewegung der Meridiane. Allerdings ist das für die gewöhnlichen Menschen unbekannt. Shakyamuni hat auch nicht darüber geredet, weil die Kultivierung eine eigene Sache ist, während die Gung-Energie auf den Meister ankommt. Außerdem redet er von dem Nirvana. Der Körper wird nicht mitgenommen. Deshalb erklärt er überhaupt nichts über diesen Teil. Bei ihm fängt es bei der Freimachung am Bai-Hui-Punkt auf dem Scheitel an. Danach läuft er spiralförmig nach unten. So läuft er. Später haben ihn manche Menschen entdeckt. Sie sagten, dieser bandförmige Meridian ist nicht bandförmig. Er kommt spiralförmig nach unten. Das ist dasselbe. Bandmeridian ist eben mal Bandmeridian. Das ist eine Kultivierungsmethode der taoistischen Schulen. Bei den buddhistischen Schulen läuft er spiralförmig nach unten. So läuft der Meridian in der buddhistischen Religion. Im Tantrismus, nämlich Lamaismus, wird der Mittelmeridian kultiviert. Eigentlich wurde gesagt, dass es keinen Mittelmeridian im menschlichen Körper gibt. In Wirklichkeit existieren überhaupt keine Meridiane des großen bzw. kleinen Himmelskreises im menschlichen Körper. Es gibt auch keinen kleinen Himmelskreis. Du hast nur die Meridiane zusammengeschlossen, dass sie so zirkulieren. Erst dadurch ist er entstanden. Das heißt, der Mittelmeridian existiert zwar nicht, alle wissen aber, dass er über 10.000 kreuz- und querliegende Meridiane gibt. Die Zweige werden zusammengeschlossen, geradlinig durchstoßen und verbreitet. Ist der Mittelmeridian nicht damit gebildet? So ist er entstanden. Was für eine Funktion hat dieser Mittelmeridian? Der Mittelmeridian als eine Achse bringt einige Räder an seinem Rand in Bewegung. Jedoch sind diese Räder keine Festkörper, sie sind etwas wie der Meridian. Sie drehen sich um den Mittelmeridian wie um eine Achse. Die Drehung um den Mittelmeridian schließt sämtliche Meridiane im Körper horizontal auf. Sie werden von innen nach außen freigemacht, so läuft er. Das war ein kurzer Überblick. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem großen Himmelskreis. Mit dem großen Himmelskreis fängt man wirklich mit der Veredelung des Gungs an. Deshalb, sobald der Mensch das Gung veredelt, werden die körperlichen Veränderungen in Erscheinung treten. Es wird relativ große, unterschiedliche Zustände geben. Wie zum Beispiel, wenn der große Himmelskreis bei der richtigen Kultivierung frei kultiviert ist, wird es einen Zustand geben. Was für ein Zustand? Alle wissen, dass es in verschiedenen Kultivierungsbüchern einen solchen Ausdruck gibt, wie das Fliegen und Emporsteigen am hellen Tag. Früher haben die Praktizierenden auch gewusst, wer emporgeschwebt ist. Solche Sachen existieren tatsächlich. Wenn der Mensch emporsteigen will, gibt es meiner Meinung nach nichts Einfacheres als das. Sobald dein großer Himmelskreis frei ist, kannst du bereits schweben. So einfach ist das. Manche Menschen würden dann sagen, beim Praktizieren von Falun Gong werden hunderte von Meridianen frei. Es ist sowas Starkes von Anfang an. Man hat jedoch nicht gesehen, dass irgendjemand geschwebt ist. Das stimmt. In der normalen Öffentlichkeit wirst du das auch nicht sehen. Außerdem darf so etwas nicht beliebig gezeigt werden. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Wenn du dich in den tiefen Bergen kultivierst und die Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen vermeidest, dann gibt es keine Einschränkung, egal was für Gung dann bei dir entsteht. Es wird dir nicht gesperrt, aber bei der Kultivierung im Zustand der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen muss es dir gesperrt werden. Du darfst nicht übernatürlich sein. Wenn du den ganzen Tag draußen fliegen würdest, wärst du dann noch ein gewöhnlicher Mensch? Alle Menschen werden dich für einen Unsterblichen halten. Dein Herz für Ruhm und Reichtum und dein Frohsinn werden auch hochkommen. Du wirst dich selbst für einen Unsterblichen halten. Kannst du dich noch kultivieren? Du kannst nicht. Deshalb darf man den Zustand dieser Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen nicht einfach bedingungslos stören. Selbst wenn du dich kultivierst, geht es auch nicht. Diejenigen, die solches Gunglang beibehalten dürfen, werden das auch nicht einfach einsetzen. Unter unseren Falun Gong-Schülern gibt es ganz viele solcher Beispiele. Viele Menschen sind emporgestiegen. Ich nenne euch ein Beispiel. Viele Menschen, wie zum Beispiel aus Peking, hat mir gesagt, Meister, warum ist mein Körper so leicht? Wenn ich auf der Straße laufe, scheint es so, als ob die Füße den Boden nicht berühren. Es scheint so, als ob ich beim Laufen von einem Kran hochgezogen werde. Eigentlich haben viele in unserem Kurs bereits gestern diesen Zustand erlebt. Der Körper ist leicht beim Laufen. Stimmt das? Garantiert. Das ist ein schwebendes Gefühl, sehr angenehm. Vorhin habe ich gesagt, dass viele von uns bereits seit Jahren nicht mehr wissen, wie man sich fühlt, ohne krank zu sein. Wenn man wirklich keine Krankheit hat, fühlt sich der ganze Körper sehr wohl. Das heißt, Das heißt, wenn der Himmelskreis frei ist, kann man diesen Zustand erreichen. In Shandong hat mir ein Schüler gesagt, Meister, warum schwebt mein Körper wie ein Luftballon? Wenn ich zugedeckt bin, dann schwebt die Decke auch mit nach oben, nicht wahr? Zum Beispiel noch weiter. Als ich in Guizhou einen Kurs abhielt, gab es eine Schülerin, eine ältere Frau, die bereits über 50 war. Bei ihr zu Hause gab es zwei Betten. Auf dieser Seite eins, auf der anderen Seite eins. Sie saß auf einem Bett. Bei der Meditation flog sie zum anderen Bett. Sie sagte, wie bin ich hierher geflogen? Ich muss zurück. Als sie so dachte, flog sie wieder zurück. Sie fragte mich, was los war. Ist das nicht alles etwas Gutes? Es gibt viele solcher Beispiele, reichlich. Viele Schüler haben mir solche Sachen erzählt. Es gibt noch eine Schülerin in Shandong, Qingdao. In einem Bericht hat sie mir etwas geschrieben, was mich auch amüsiert hatte. Bei dem Kurs habe ich auch gesagt, dass man emporsteigen kann, wenn man den großen Himmelskreis übt. An einem Mittag, während der Mittagspause in der Fabrik, saß sie im Pförtnerzimmer und machte die Übung. Im Pförtnerzimmer gab es keinen anderen. Sie saß allein da und machte Übungen. Sie hatte sich auf dem Bett hingesetzt. Es war ein sehr weiches Federbett. Sie saß auf dem Bett, wo die Schlafdecke des Pförtners auch lag. Beim Sitzen fing sie an, nach oben zu steigen. Als sie hoch war, hat sie Angst bekommen. Sie dachte, oh Mann, wie bin ich so hochgekommen? Durch die Angst ist sie zack nach heruntergefallen. Danach sagte sie, der Meister hat gesagt, dass man keine Angst zu haben braucht, wenn man emporsteigen kann. So schwebte sie wieder nach oben. Beim Schweben sagte sie, ha, wo geht's jetzt hin? Durch die Angst ist sie wieder nach unten gefallen. Sie war innerlich nicht stabil. Sie dachte, kein Problem, wenn ich schwebe, schwebe ich halt. Mit diesem Gedanken ist sie wieder hochgeschwebt. Den ganzen Mittag ging es rauf und runter, rauf und runter. Über einen Meter hoch, rauf und runter, hoch und runter die ganze Zeit. Auch die Schlafdecke auf dem Bett wurde runter auf den Boden geschüttelt. Pang, pang, runter auf den Boden. Dann hat es in der Fabrik zur Arbeit geklingelt. Die Mittagspause war vorbei. Sie sah, dass die anderen kamen. Sie dachte, ich muss schnell runter. Wenn das die anderen sehen, werden sie sich wundern, was mit mir los ist. So ist sie runtergekommen. Danach hat sie mir in einem Bericht das erzählt. Sie sagte, Meister, ich habe so eine Angst gehabt. Wohin wäre ich geflogen? Diese Sache steht unter Kontrolle des menschlichen Gedankens. Wenn sie runterkommen will, dann kommt sie auch schon herunter. Natürlich muss ich noch nebenbei mal erwähnen, dass diejenigen mit Gumlang normalerweise an zwei Enden der Altersstufe erscheinen. Sie sind normalerweise die älteren Leute, insbesondere Frauen und auch kleine Kinder. In der mittleren Schicht gibt es relativ wenig, weil die jüngeren Leute, insbesondere die jungen Männer, sehr viel Eigensinn haben. Er denkt, dass er in der Gesellschaft so und so viel Geld verdienen und irgendein Ziel erreichen muss. Sobald er das Gumlang erhält, wird er sich dafür einsetzen, um nach dem Ziel unter den gewöhnlichen Menschen, das die Menschen erreichen wollen, zu streben. Sofern ein solcher Wunsch ausgesendet ist, war es das und das Gumlang wird sofort verschlossen. In Wirklichkeit haben viele Menschen noch nicht mal die Zeit gehabt, das Gumlang zu erleben. Schon ist es gleich nach der Entstehung verschlossen, weil man weiß, dass dieser Eigensinn von dir noch nicht abgetragen ist. Außerdem, am Anfang des Praktizierens muss diese Sache auf jeden Fall vorkommen. Deshalb, ganz am Anfang, wenn du deine Geltungssucht und allerlei Eigensinn noch nicht abgetragen hast, neigst du dazu, dies zu zeigen und solche Sachen zu tun. Deshalb lässt sich das schwer beibehalten. So wie das Beispiel vorhin. Es ging um eine ältere Frau. Wäre es ein junger Mann gewesen, dann könnte es passieren, es klingelt und die anderen sind gekommen. Ach, pass mal auf, seh mal zu, wie gut ich praktiziert habe. Du siehst den Unterschied. Sobald dieser Eigensinn hochkommt, dann sieht es anders aus. Bei ihm fehlt gerade das kleine bisschen. Zur gleichen Zeit, wenn der große Himmelskreis durchfließt, außer dass die Menschen, aber ich habe gesagt, sobald die meisten Schüler in diesen Zustand treten, wird das Gumlang verschlossen. Sicherlich wird es nicht so verschlossen wie sonst, dass man den Gumlang verschließt und an einem Ort ablegt. Bei diesem Gumlang wird eine Fingerspitze oder Zehenspitze abwechselnd verschlossen. Man wird es nicht immer an einer Stelle verschließen. Ansonsten wird es nicht frei. Die Stellen werden gewechselt. Heute hier, morgen dort verschlossen. Jedenfalls wird es ja ständig verschlossen. So kannst du nicht einfach in die Luft steigen. Natürlich, obwohl du nicht in die Luft steigst, wirst du ein Gefühl haben, dass dein Körper leicht und schwebend wirkt. Beim Bergsteigen und Treppensteigen fühlst du dich auch nicht müde. Früher warst du beim Treppensteigen außer Atem und konntest nicht aufsteigen. Jetzt können dich die anderen beim Treppensteigen nicht mehr einholen. Du bist auch nicht mehr außer Atem, stimmt's? In dem Moment kurz davor, dass er frei wird, dass er durchs Praktizieren gleich freigemacht wird. Wenn die Vorderseite des Körpers besser freigemacht worden ist, kannst du nicht stabil sitzen. Du kippst nach hinten. Wenn die Hinterseite besser freigemacht worden ist, wirst du spüren, dass die Vorderseite sehr schwer ist. Dann kippst du nach vorne. Es wird einen solchen Zustand geben. Wenn alles sehr gut freigemacht worden ist, wirst du das Gefühl haben, dass du nach oben springst und abhebst. Ein solcher Zustand wird vorkommen. Was ich vorhin erklärt habe, ist ein solcher Zustand, den der große Himmelskreis unseren Praktizierten mitbringt. Wenn der große Himmelskreis eines Menschen frei ist, wird er dem Menschen hinzu noch eine Art Gungnang mitbringen. Was für eine Gungnang? Das heißt, zum Beispiel, wenn die Zirkulation des großen Himmelskreises beim Praktizieren länger dauert, wird ein Energiestrom durch die gesamte Zirkulationsform des Himmelskreises entstehen. Weil seine Energie immer stärker wird, wird dieser Energiestrom immer perfekter. Dann wandelt er sich in eine Art Gungnang. Gungnang in Bandform. Ein Energiestrom in Bandform. Das heißt, er ist eine Art Gungnang in Bandform geworden. Die Dichte dieser Art Gungnang ist sehr groß. Sie wird immer größer. Seine molekularen Bestandteile sind auch sehr klein. Die Dichte wird immer größer. Es kann sich dann unbeschränkt vergrößern und auch verkleinern. Wenn diese Art Gungnang aus dem Körper hinausgestrahlt wird, dann wird es die Transportfunktion. Weil er innerhalb des Körpers eine solche Funktion hat. Alle wissen, dass die taoistischen Praktizierenden den menschlichen Körper als einen Mikrokosmos betrachten. Wenn es ein Mikrokosmos wäre, dann wäre dein Körperinneres, meiner Meinung nach, sehr ähnlich wie der Kosmos draußen. Alle wissen, wenn wir uns diese Sonne betrachten, dass die 9 Planeten um die Sonne kreisen und alle Planeten um die Fixsterne kreisen, so ist es auch in anderen Kosmen und anderen Galaxien. Außerdem dreht sich die Galaxis auch noch. Überlegt mal, wenn die Elektronen um die Atomkerne kreisen, ob es ähnlich ist, wie die Erde um die Sonne kreist? Wenn es ein so großes Mikroskop für das Mikroskopische mit so vielfacher Vergrößerung gäbe, dann könntest du nach unten schauen, was sich auf diesem kleinen Bärchen des Elektrons befindet und wie der Zustand auf dem Atomkern ist. Jetzt hat man nicht diese Fähigkeit, es zu beobachten. Ich habe gesagt, als Shakyamuni sich bis zur hohen Ebene kultiviert hatte, sagte er zwei Sätze. Nach außen grenzenlos war groß, nach innen grenzenlos klein. Was hat dies zu bedeuten? Er ist so groß, dass ich den Rand des Universums nicht sehen kann, im Kleinen. In den Augen der gewöhnlichen Menschen ist Tathagata Buddha bereits sehr groß. Der Buddha, den die gewöhnlichen Menschen früher wissen durften, war der Tathagata. Noch höherer durftest du nicht wissen. Er kann den Rand vom Universum nicht sehen. Es ist so klein und wird noch kleiner, dass er nicht sieht, was die Ursprungszeichen der kleinsten Materie im mikroskopischen Sinn. Die Augen des großen Erleuchteten sind bereits sehr scharf. Wie scharf sind sie denn? Er hat von der Lehre der 3000 reichhaltigen Welten gesprochen. Er hat gesagt, dass es in der Galaxis 3000 reichhaltige Welten gibt. Zur gleichen Zeit hat er noch gesagt, dass ein Sandkorn 3000 reichhaltige Welten beinhaltet. In einem Sandkorn gibt es so etwas wie eine Galaxis, wie unsere Galaxis. Darin befinden sich 3000 Sterne, wo es Lebewesen wie uns Menschen gibt. Es gibt 3000 Sterne, wo es physische Körper gibt. Er sprach in den 3000 reichhaltigen Welten. Er hat gesehen, dass es allein in einem Sandkorn 3000 reichhaltige Welten gibt. Das heißt, in einem Sandkorn existieren 3000 kleine Teilchen, die materielle Sterne, wo es Leben gibt, wie unsere Galaxis. So ist es gemeint. Außerdem hat er noch gesagt, natürlich hat er im äußerst mikroskopischen bis zu diesem Punkt gesehen. Er hat vielleicht nicht nur das gesehen. Weil wenn man weiter forscht, dann werden wir es vielleicht sehen. Shakyamuni sagte, dass es 3000 reichhaltige Welten in einem Sandkorn gibt. Wenn es nach Shakyamuni geht, gibt es weitere Flüsse in den 3000 reichhaltigen Welten in einem Sandkorn? Gibt es weitere Sandkörner? Gibt es noch weitere 3000 reichhaltige Welten in jedem Sandkorn? Gibt es noch 3000 reichhaltige Welten in dem Sandkorn innerhalb jenes Sandkorns? Gibt es weitere 3000 reichhaltige Welten in dem Sandkorn des Sandkorns des Sandkorns? Wenn man weiter forscht, stellt man fest, dass es endlos ist. Deshalb hat Shakyamuni gesagt, nach außen grenzenlos groß, nach innen grenzenlos klein. Er hat die mikroskopischsten Teilchen der Ursprungsmaterie nicht gesehen. Alle wissen, dass wir hier nicht über Religion oder über die einseitigen Kenntnisse in unseren Qigong-Kreisen sprechen. Alle wissen, dass die heutigen Physiker dabei sind, unsere materielle Welt allmählich kennenzulernen. Die heutigen Wissenschaftler haben entdeckt, dass es Moleküle gibt. Es gibt Moleküle, aber woraus besteht das Molekül? Man hat entdeckt, dass es noch Atome gibt, aus denen sich das Molekül zusammensetzt. Weiter hat man entdeckt, dass es als Bestandteile der Atome noch Atomkerne, Elektronen und Neutronen gibt. Bei der weiteren Forschung hat man das Quark entdeckt. Noch weiter geforscht, hat man wieder das Neutrino entdeckt. Was wird noch weiter entdeckt? Die heutige Wissenschaft hat sich nur bis dahin entwickelt. Aber es ist noch weit entfernt, bis man die Urquelle der Materie und die Urmaterie der Materie kennt. Aber wir haben hier nicht von etwas Idealistischem geredet, oder? Überlegt mal, wenn es nach der Erkenntnis der Physik geht, gibt es meiner Meinung nach keinen Widerspruch zu der Erkenntnis von Shakyamuni über die 3000 reichhaltigen Welten, oder? Nur haben wir jetzt noch nicht so große Fähigkeiten, um es kennenzulernen. Was meine ich mit dem, was ich gerade gesagt habe? Das heißt, unser menschlicher Körper ist auch ein Mikrokosmos. In diesem Mikrokosmos von dir könnte es viele, viele Lebewesen geben. Es gibt vielleicht viele, viele Dinge, wo du noch nicht hingedacht hast. Deshalb, bei der Öffnung des Himmelsauges, bei vielen von uns, wenn sie selbst das Himmelsauge öffnen, haben sie das Gefühl, als ob sie eine große Straße entlang nach außen liefen. Eine breite Allee entlang nach außen liefen, wo es auf beiden Seiten Berge, Flüsse und sogar Leitungsmaste gibt. Es scheint auch Autofahrer und Reiter auf Pferden zu geben. Es gibt auch manche, die durch Städte rasen, durch viele Städte. Man wundert sich sehr. Ist das alles Fantasie oder was? Aber es ging auch kein Gedanke durch den Kopf. Sobald die Augen geschlossen sind, dann erscheint es, dann kommt es vor, dass man nach außen läuft. Manche Qigong-Meister und manche relativ guten Kultivierenden, mit denen ich früher Kontakt hatte, wenn wir zusammen waren, haben wir auch öfters über solche Sachen gesprochen. Natürlich, wenn Menschen mit hohen Fähigkeiten zusammenreden, das ist äußerst interessant. Der eine hat gesagt, dass sich eine Stadt in einer Schweißpore befindet. Es gibt eine Stadt auf dem einen Härchen. Es gibt nicht nur eine Stadt, in der Stadt fahren sogar noch Züge und Autos. Es hört sich sehr mystisch an. In Wirklichkeit haben wir gesagt, obwohl sich unsere Erkenntnis über die materielle Welt, unsere Physik, noch nicht bis zu jenem mikroskopischen Zustand entwickelt hat, obwohl sie es noch nicht erreicht hat, wollen wir euch aber sagen, dass das, was wir nicht kennen, nicht unbedingt nicht existiert. Nicht wahr? Warum sagen wir das so? Alle wissen, dass viele, viele Dinge, die früher als Aberglaube gehalten wurden, nach und nach offenbart worden sind. Selbst wenn wir aus dem Standpunkt unserer heutigen Physik die Schlussfolgerung ziehen, ist es auch nicht falsch. Was ist denn für ein Zustand unter dem extrem mikroskopischen? Ich habe erklärt, nicht wahr, dass der Bereich zwischen dem Molekül und dem Atom bereits ein weiter Raum ist, weil nicht nur der menschliche Körper Moleküle und Atome hat. So existieren sie auch in der unsichtbaren Luft. Wenn du durchgedrungen bist, wenn du in der Lage bist, deine ganze Fläche zu erreichen und zu sehen, dann hat dein Himmelsauge in Wirklichkeit bereits diesen Raum durchbrochen und die Existenzform anderer Räume gesehen. Sicherlich haben wir nicht so einen großen Apparat, um die Sache zu beobachten. Wir haben gesagt, dass die menschliche Erkenntnis über das Leben und über sich selbst auch so ist. Wenn du die Menschen siehst, sind sie auch nicht so, wie wir sie jetzt kennen. Du beobachtest den Menschen mit den Augen. Was du nicht mit den Augen wahrnehmen kannst, daran glaubst du auch nicht. Wenn deine Theorie nicht hinreicht, glaubst du nicht daran. Meiner Meinung nach muss das nicht stimmen. Es gibt viele von den Dingen, die du nicht sehen kannst. Die Funkwellen vom Radio kannst du weder sehen noch antasten. In welcher Form sie existieren, weißt du nicht. Aber sobald du das Radio eingeschaltet hast, hast du sie empfangen. Wie erklärst du solche Sachen? Was du nicht antasten, nicht sehen kannst, erkennst du nicht an. Was du nicht erfahren und nicht begreifen kannst, erkennst du nicht an. Wenn wir den menschlichen Körper unter einem Mikroskop beobachten, wenn es so ein großes Mikroskop geben würde und du den Menschen betrachtest, du würdest entdecken, dass der Mensch nicht so aussieht. Der ganze Körper eines Menschen setzt sich aus unzähligen Molekülen zusammen, die sich locker wie Sandkörner bewegen. Auch dieser Tisch vor uns existiert nicht in einer solchen Ebenenform. Er setzt sich aus unzähligen Molekülen, Atomen und Elektronen zusammen. Der ganze Tisch bewegt sich. Allerdings lassen es sich deine Augen nicht sehen. Sie lassen sich diese Form nicht sehen. Das können wir aber mit Hilfe von Geräten und wissenschaftlichen Methoden sehen, dass es so ist. Gerade habe ich über den großen Himmelskreis gesprochen. Wenn der menschliche Körper wie ein Mikrokosmos ist, dann sieht man auf sehr seichter Ebene, dass dieser Energiestrom im Zuge der Zirkulation die Blätter des Qi deines Körpers tauschen kann. Das Qi vom Herzen geht zum Bauch, das Qi vom Bauch geht zum Rücken. Im Zuge seiner Zirkulation würde eine solche Auswirkung haben, um die Plätze zu tauschen. Das ist das, was man auf seichten Ebenen sieht. Auf noch tieferen Ebenen und auf noch tieferen Ebenen wirst du entdecken, dass dort viele Körper von dir mit materiellen Strukturen ihre Plätze tauschen. Viele Lebewesen haben vielleicht auch ihre Plätze getauscht. Sozusagen ist das die Wirkung, die er innerhalb deines Körpers hat. Wenn er außerhalb des Körpers gebracht und ausgesendet ist, dann ist er in der Lage, die Plätze der Dinge unseres materiellen Raums zu wechseln. Das nennt sich dann die Fähigkeit des Transportes. Genau sowas ist das. Das stammt aber nicht aus deinem Gedanken. Manche Menschen begreifen es überhaupt nicht. Sobald mein Kopf daran denkt, dann wird es transportiert. Wie kann sein Kopf so funktionssüchtig sein? Er glaubt, dass es funktioniert, wenn er denkt. Manche Qigong-Meister mit Gunang wissen nicht, wie es aussieht. Das Qigong befindet sich auch nicht innerhalb deines Gehirns. Die Fähigkeit des Transportes ist durch den Energiestrom bei der Zirkulation des großen Himmelskreises entstanden. Vorhin ist der große Himmelskreis erklärt worden. Es gibt noch eine weitere Form des Himmelskreises. Eine Form des großen Himmelskreises, die die gewöhnlichen Menschen normalerweise nicht kennen, weil die Erklärung über den großen Himmelskreis bereits zur Kultivierung gehört. Was auf noch höheren Ebenen liegt, wissen manche Qigong-Meister auch nicht mehr. Warum wissen sie es nicht? Manche Qigong-Meister sind falsch. Manche Qigong-Meister hat sich den ganzen Tag hingesetzt und meditiert. Er hat sich früher kultiviert. Der Meister hat ihn gelehrt, aber nicht ihn, sondern das Fuyuan-Shen, den Nebenurgeist. Das Fuyuan-Shen weiß genau. Er weiß gar nicht. Er kennt gar keine Theorie. Er weiß ein kleines bisschen, aber nichts Detailliertes. Deshalb kann er auch nichts genau erklären. Aber bei dieser Zirkulationsform des Himmelskreises kann er sich sowohl rückwärts als auch vorwärts drehen. Aber egal ob Vorwärtsdrehung oder Rückwärtsdrehung, dies gehört alles zum großen Himmelskreis. Er nennt sich Zu, Himmelskreis. Auch die Jiankun-Drehform der Zirkulation des Zu-Himmelskreises entsprechend gibt es noch einen Maoyo-Himmelskreis, den man früher nicht lehrte. Er gehört zum Geheimnis der Geheimnisse. Sehr wenige Menschen kennen die Zirkulationsroute, die Zirkulationsform dieser Art Himmelskreis. Was heißt Maoyo-Himmelskreis? Sehr wenige Menschen wissen es. In Wirklichkeit ist der Maoyo-Himmelskreis auch sehr einfach. In der Heiligen Schriften oder in den Büchern über die Kultivierung von Dao konnte man darüber mehrere Seiten für dich schreiben. Wahre Überlieferung in einem Satz und falsche Überlieferung in 10.000 Bänden. Für die anderen ist das das Geheimnis unter den Geheimnissen. Alle wissen, dass wir beim Unterricht sehr viele Sachen, die gewöhnlichen Menschen früher nicht wissen durften, ausgesprochen haben. Manche Menschen haben gemeint, ich hätte das Geheimnis im Himmel verraten. Das ist kein Geheimnis. Das ist kein Verrat der Geheimnisse im Himmel. Hier bei uns geben wir es gezielt weiter. Das ist eine Sache, die in dieser historischen Periode unbedingt so gemacht werden muss. Wenn irgendein Qigong-Meister losplaudert, ohne irgendwelche Verantwortung zu tragen, dann hat er das Geheimnis im Himmel verraten. Er wird dafür büßen müssen. Dass wir es hier gezielt für die Praktizierenden ausgesprochen haben, bezweckt, dass du dich kultivierst, dass du dich kultivieren kannst. Was dir gelernt ist, ist das wahr. Daher haben wir kein Geheimnis im Himmel verraten. Wir sind verantwortlich für die Menschen. Wir haben vorhin gesagt, was andere für ein Geheimnis unter den Geheimnissen halten, wird hier bei uns mit ein paar Worten ausgesprochen. Alle wissen, dass es bei meinem Unterricht eine Besonderheit gibt. Mit der einfachsten Sprache werden dir die tiefgründigsten Grundsätze gelehrt, damit du sie so klar wie möglich verstehst. Dir wird nichts unklar erklärt. Lass uns mal über diesen Maoyo-Himmelskreis sprechen. Wenn andere von draußen rumherum reden, könnte es einen halben Tag dauern. Ich bin mit ein paar Worten fertig. Der Maoyo-Himmelskreis kann beim Baihui-Punkt oder vom Huiyin-Punkt anfangen und ist an der Trennlinie zwischen der Yin- und der Yang-Seite. Er geht nicht in die Qinkun-Richtung. Maoyo ist entgegengesetzt. Zu, das ist die Zu-Drehung. Der Maoyo-Drehung ist quer. Das heißt, er läuft die Trennlinie der Yin- und Yang-Seite entlang, vom Scheitel herab bis zum Ohr. Dann geht es vom Ohr über die Schulter herab. Dann läuft es durch den Zwischenraum der Finger, einen nach dem anderen, und läuft an der Außenseite des Körpers unter dem Fußgewölbe durch. Dann kommt er wieder vom Fußgewölbe hoch, läuft an der Innenseite des Oberschenkels, dann geht er wieder nach unten, unter dem Fußgewölbe durch und kommt von der Seite wieder hoch, geht durch den Zwischenraum zwischen jedem Finger durch und bewegt sich bis zum Scheitel. Das ist der Maoyo-Himmelskreis. Mit ein paar Worten ist er zur Sprache gebracht. Diese Drehungsform kann sowohl vorwärts als auch rückwärts laufen. Obwohl wir es erklärt haben, um es dir zu sagen, dass später ein solcher Zustand bei dir vorkommen wird, darfst du ihn aber nicht üben. Wenn du mit irgendwelchen Gedanken praktizierst, hast du nicht den Falun Gong praktizierst. Wenn du selber dafür übst, wie kann es noch heißen, dass das Fa den Menschen läutert? Bei uns wird der Mensch automatisch geläutert. Wenn du selbst übst, hast du nicht etwas selbst geläutert? Es ist nicht notwendig, dass du irgendwelche formelle Sachen tust. Es ist ausgesprochen, damit du es weißt. Du brauchst ihn nicht mit irgendwelchen Gedanken zu führen. Keine Handgeste darf gemacht werden, weil wir den Mechanismus eingesetzt haben. Wenn die Zeit kommt, wird er automatisch zur Aufschließung bringen. Wenn er dir aufgemacht ist, wirst du entdecken, dass sich dein Kopf bei der Meditation bewegt. Er bewegt sich leicht nach beiden Seiten. Wenn er sich nach dieser Seite strömt und sich nach dieser Seite bewegt, heißt es, dass der Energiestrom in diese Richtung fließt. Wenn er sich nach dieser Seite bewegt, dann fließt er in diese Richtung. Der Kopf wird sich hin und her bewegen. Alle wissen, wenn der Himmelskreis richtig freigemacht worden ist, wird man beim Sitzen nicken. Das ist durch die Energieströmung verursacht worden. Manche Menschen kippen noch nach hinten. Das ist durch die Strömung bei der Rückwärtsdrehung verursacht worden. Man soll den Kopf jedoch nicht hin und her bewegen und der Strömung folgen. Wenn du die Übung machst, sollst du dich den Hauptrichtlinien nach nicht bewegen und dich entspannen, damit er von selbst kreisend fließt. Vorhin haben wir den Himmelskreis erklärt. Wozu dient der Himmelskreis eigentlich? Es gibt wenige Menschen, die weiter nachdenken. Es gibt auch niemanden, der es lehrt. Was ist der Sinn des Himmelskreises? Wie gut ein Himmelskreis auch geläutet ist und wie gut eine Meridiane auch freigemacht sind, was ist der Sinn dafür? Ich sage euch, dass der Himmelskreis an sich nicht der Sinn der Sache ist. Der Sinn des Himmelskreises liegt darin, sämtliche Meridiane des Körpers freizumachen. So ist es bei anderen Übungsmethoden. Aber bei uns im Himmelskreis laufen bereits alle Meridiane gleich am Anfang. Deshalb habe ich gesagt, dass wir auf sehr hoher Ebene praktizieren. Ist das nicht so? Aber wenn die Meridiane frei gemacht sind, heißt es dann, dass das Endziel des Praktizierens bereits erreicht ist? Wie hoch man es bereits geschafft hat? Ich meine, das ist noch weit entfernt. Das ist noch gar nichts. Überhaupt nichts. In anderen Schulen hat man sich bereits bei der Kultivierung im weltlichen Fall relativ hoch kultiviert. Aber bei uns ist das gerade erst der Anfang. Schon gleich am Anfang ist das so. Daher, auch wenn alle Meridiane freigemacht sind, ist das noch nicht das Ziel. Wenn man sie weiter freigemacht werden die Meridiane des Körpers allmählich von dunkel zu hell. Die Energie wandelt sich Schritt für Schritt. Zum Schluss werden die Meridiane verbreitert. Manche Menschen sehen das, manche Qigong praktizieren. Sie sagen, der Meridian ist wirklich breit. Ah, echt gut praktiziert. Ich meine, das ist gar nicht. Noch weit entfernt. Wie breit soll der Meridian erweitert werden? In Wirklichkeit dient die Meridianübung, das Aufschließen der Meridiane und die Zirkulation des Himmelskreises dazu, die Meridiane freizumachen. Den Meridian freizumachen ist nicht das Ziel. Ihn breiter zu erweitern ist auch nicht das Ziel. Zum Schluss muss der Meridian immer breiter gemacht werden. Alle 100 Meridiane werden gleichzeitig verbreitert. Sie werden breiter und breiter, bis diese 100 Meridiane über 1000, über 10.000 Meridiane und zum Schluss alle Meridiane sich zusammenschließen. Sie schließen sich zusammen und erreichen den Stand, wo es weder Meridiane noch Akupunkturpunkte gibt. Damit ist erst das Ziel, von dem erreicht, die Meridiane freizumachen. Wenn man bis zu diesem Schritt praktiziert hat, hat man überall auf dem Körper Meridiane und überall Akupunkturpunkte. Andersrum gesagt, es gibt nirgendwo Meridiane und auch nirgendwo Akupunkturpunkte. Der ganze Körper ist durchlässig. Letztendlich muss dieser Schritt erreicht werden. Bis es soweit ist, hat der Mensch sicherlich auch keine Krankheiten mehr. Wenn er wirklich krank wäre, findest du auch keine Akupunkturpunkte bei der Akupunktur. Wenn du beim Kampfsport-Qigong einen Akupunkturpunkt punktierst, wird es auch nicht funktionieren. Es gibt keinen Akupunkturpunkt zum Punktieren. Man kann ihn nicht treffen. Es ist nicht so, wie in den sogenannten Kung-Fu-Filmen, die in unserem Land gedreht worden sind, dargestellt, wo man Schirm aus goldener Glocke oder eisernes Hemd praktiziert und durchbrechen lässt. Beim Durchbruch ist noch ein Energiegang hinterlassen worden. Hier gibt es nicht einen Energiegang. Der ganze Körper ist durchlässig. Das ist der Schritt, den man bei der Kultivierung im weltlichen Fahr, bei der Kultivierung des Körpers, zum Schluss erreichen muss. Wenn der Mensch wirklich so weit ist, hat er bereits den letzten Schritt bei der Kultivierung im weltlichen Fahr getan. Das heißt auch, dass der Mensch bereits an die Spitze des weltlichen Fahr gekommen ist. Wenn er sich weiter kultiviert, dann wird er die Kultivierung im weltlichen Fahr verlassen und in die Kultivierung des überweltlichen Fahr eintreten. Aber zwischen den beiden gibt es eine Übergangsstufe, nämlich die letzte Stufe der Kultivierung im weltlichen Pfad. Jedoch gehört sie nicht zur Kultivierung im weltlichen Pfad, weil sie eine Zwischenstufe ist. Der ganze Körper gerät in den Zustand des rein weißen Körpers. Der reinweiße Körper ist aber nicht der milchweiße Körper. Der milchweiße Körper ist der im hohen Maß gereinigte, reine Körper, wie der eines Neugeborenen, der dann erscheint, wenn der Mensch mit der Läuterung des Qi anfängt und bis zur Läuterung des Gong kommt. Aber der reinweiße Körper ist der Körper eines Menschen, der bereits durch hochenergetische Substanzen umgewandelt worden ist. Die Zellen des ganzen Körpers sind bereits durch das Gong ersetzt worden. Dadurch hat der Mensch bereits diesen Schritt erreicht. Und in die Kultivierung auf der höchsten Ebene im weltlichen Fahr ist er gekommen und in den Zustand des rein weißen Körpers eingetreten. Wenn man ihn mit dem Himmelsauge betrachtet, ist dieser Mensch durchsichtig. Alle wissen, wenn man sich im weltlichen Gebot bis zur höchsten Ebene kultiviert hat, wird man entdecken, dass das am Körper des Menschen entstandene Gung sehr kompliziert ist. Das Gung am Körper jeden Raumes ist bereits ungeheuer kompliziert. Das Gunglang ist auch relativ komplett entstanden und sieht erschreckend aus, weil der Zustand des Körpers bereits sehr erschreckend geworden ist. Überall am Körper gibt es Augen. Überall im Bereich des Raumfeldes sind Augen. Sogar die Teilchen am ganzen Körper sind Gung und die Gestalten des Buddha-Körpers. Jedenfalls ist das sehr reichhaltig. Die verschiedenen Zustände sehen auch sehr erschreckend aus. Allerdings können es die gewöhnlichen Menschen nicht sehen. Du bist ihnen gleich. Wenn man auf einmal in den Zustand des rein weißen Körpers, von dem ich vorhin gesprochen habe, eintritt, ist man in Wirklichkeit in den Zustand des farblosen Körpers, des rein weißen Körpers gekommen. Auf einmal ist der Körper durchsichtig. Alle Gungnang, die man früher kultiviert hat, werden in einem sehr tiefen Raum abgelegt. Sie können nicht mehr weiter beinhaltet werden. Sie sind nutzlos. Sie werden alle abgetragen, abgeschliffen. Wenn ich gerade darüber spreche, muss ich noch eins betonen. Es gibt viele Menschen, die nach Gunglang streben. Wozu strebst du noch nach Gunglang? Bis zum letzten Schritt im weltlichen Pfad müssen alle Gunglang, der menschliche Körper kultiviert, weggeworfen werden. Sie sind überhaupt nicht nützlich. Danach kultiviert sich der Mensch wieder weiter. Er verlässt diesen kristallweißen Körper und tritt in die Stufe der Kultivierung des Ahad-Pfad, auch als Kultivierung des Buddha-Körpers, Kultivierung des überweltlichen Pfad genannt, hinein. Bis dahin, wenn der Körper bereits ganz von hochenergetischen Substanzen ersetzt worden ist, hat er bereits eine Erleuchtungsposition bekommen. Er ist bereits aus den drei Weltkreisen herausgekommen und hat bereits den Ahad-Körper. Deshalb, was diesen Ahad-Körper betrifft, so sprach man früher im Hinayana-Buddhismus beim Erreichen des Ahad von einer Erleuchtungsposition. Aber für den Kultivierten ist es nicht unbedingt so. Manche kommen schon bei der Ahad-Position zur Vollendung. Manche können sich bis auf die Bodhisattva-Ebene kultivieren. Manche können sich auf die Buddha-Ebene kultivieren. Manche sind vielleicht sogar noch viel höher. Deswegen musst du nicht unbedingt die Kultivierungsenergie öffnen und zur Erleuchtung kommen, wenn du dich bis zu diesem Schritt kultiviert hast. Deswegen kultivieren sich diejenigen, die sie noch höher kultivieren, verschlossen weiter, halb verschlossen nach oben weiter. Das Himmelsauge kann sehen. Es könnte noch sein, dass noch einige andere übernatürliche Fähigkeiten mit einhergehen. Aber sie dürfen nicht alle voll aufgeschlossen werden. Du musst dich in dieser Art noch weiter nach oben kultivieren. Von dieser Zeit an entstehen Gungnang, sind nun mal von diesem reinen und unzerstörbaren Buddha-Körper entstanden. Diese nennt man übernatürliche Fähigkeiten des Buddha-Gebots. Sie werden dann später verwendet. Sie können Dinge in allen Räumen beeinflussen. Bei dem, was ich gerade erzählt habe und über den Himmelskreis gesagt habe, erklären wir bis hierher. Soweit erzähle ich euch noch über eine andere Frage. Wieso wird bei der Kultivierung bis zur höchsten Form des Shidenfa der Körper solch einen Zustand erreichen, dieser durchsichtige Körper vorkommen, der rein weiß und kristallklare Körper? Bei der Kultivierung kann der Körper durch verschiedene Farben unterschieden werden. Menschen unter uns, bei denen das Himmelsauge auf der hohen Ebene ist und die relativ stabil sind, können beobachten, dass von deiner Kultivierung angefangen, wenn du gerade erst anfängst, das Gung auszustrahlen, ist es rotfarbig. Rotfarbig heißt auch hochrot. Hochrot, orange, gelb, grün, indigoblau, blau, purpurfarbig, mit und ohne Farbe. 9 Farben. Später, wenn du die letzte Farbe erreicht hast, wirst du aus der Kultivierung des weltlichen Pfad austreten. Wenn du aus der Kultivierung des weltlichen Pfad austrittst, dann kann man Farben benutzen, um die Ebene eines Menschen zu unterscheiden. Wenn du aus der Kultivierung des weltlichen Pfad ausgetreten bist, wie sehen dann die Farben aus? Man kultiviert sich wiederum von Rot, Orange, Gelb, Grün, Indigo-Blau, Blau, Violett nach oben. Aber jenes Rot und jenes Gelb unterscheidet sich völlig von den Farben des weltlichen Gebots. Die Farbe im weltlichen Gebot ist wie der Farbstoff unter den normalen Menschen. Aber die Farbe der Kultivierung auf hoher Ebene ist durchsichtig, äußerst schön anzusehen. Es ist auch rot, aber durchsichtig. Je höher die Ebene, desto durchsichtiger verändert sich dabei die Farbe. Immer vorzüglicher, schöner und feiner. Die Farbe sieht immer besser aus. Das heißt, von vielen Aspekten her kann man die Ebene eines Menschen sehen. Wir haben noch ein wenig Zeit. So werden wir noch eine Frage klären. Nämlich die wichtige Schlüsselfrage, wer sich kultiviert, der bekommt das Gong. In diesen Tagen habe ich immer wieder betont, dass ihr euch mit klarem Verstand kultivieren sollt. Du kultivierst dich selbst und sollst dir darüber im Klaren sein. Wenn dein Geist nicht klar ist, dann werden wir dich nicht erlösen. Deswegen ließen wir früher Geisteskranke nicht teilnehmen. Geistesabwesende wollen wir nicht. Er kann sich nicht kultivieren. Bei uns hier handelt es sich auch nicht um Krankenheilung. Das Ziel, warum ich auftrete und das Pfarr verbreite, ist nun mal Menschen auf hohe Ebene zu bringen. Genau dieses Ziel. Deshalb, die meiner Ansicht nicht übereinstimmen können, andere Qigong-Meister aufsuchen. Deshalb, manche können denken, aus der Barmherzigkeit heraus Kranke zu heilen, was ist daran schon schlecht? Noch andere Menschen denken, wenn ich andere Heilung und Barmherzigkeit ausstrahle, was ist daran schon schlecht? Ich habe dir jedenfalls die Prinzipien schon ganz klar erklärt, von wegen gut oder schlecht. Du musst dich von den Prinzipien auf der hohen Ebene anleiten lassen. Die Prinzipien auf der Ebene der gewöhnlichen Menschen gelten nicht, oder? Weil wir bei der Kultivierung die Verantwortung für dich übernehmen. Wir dürfen dich deinen Körper nicht verunstalten lassen. Deshalb dürfen wir dir nicht beliebig diese Krankheit nehmen lassen, um deinen Körper zu verschmutzen. Wir dürfen dich nicht Kranke heilen lassen. So ist es nun mal dieses Prinzip. Nun würden aber manche sagen, ist es nicht Erlösung? Ich sage dir, gerade das ist nicht die Erlösung der Menschen. Du kannst ihn kein bisschen erlösen. Wenn die Buddhisten von Erleuchtung sprechen, meinen sie, die Menschen von der bitteren Umgebung auf die hohe Ebene zu heben, der Bitternis der Menschen zu entfliehen. Das ist die wirkliche Erlösung. Wo wird gesagt, dass die Heilung der anderen Erlösung ist? Das ist nur eine Redewendung. Bei den kleinen Wegen, bei den kleinen taoistischen Wegen, der Welt zu helfen und die Menschen zu retten, oder etwa. Deswegen verlangen wir, dass das Hauptbewusstsein auf alle Fälle ganz klar sein muss. Du musst es selbst begreifen. Wirkköpflich funktioniert es bei uns nicht. Manche Menschen werden selbst von jemandem kontrolliert. Solche Arten wie total durcheinander und Unsinn quatschende. Wenn du dich künftig kultivierst, müsst ihr auf alle Fälle auf eins aufpassen. Wenn dein Geist nicht klar ist, dann geht es nicht. Wenn wir von wer sich kultiviert, bekommt das Gong sprechen, so ist diese Frage äußerst wichtig. Bevor ich auf dieses Problem eingehe, möchte ich klarstellen, dass in der Geschichte, wenn ich diese Frage ausspreche, werde ich alle Schulen und Systeme von all das her, sozusagen handelt es sich um einen sehr tiefe historische Ursprünge. Die betroffene Ebene ist zu groß. Es ist absolut so. Weil von all das her bis heute sehr viele Kultivierungssysteme, 95, 98, 99%, wenn ich es absolut sage, werden manche vielleicht nicht gern zuhören. Ich sage euch, die meisten der Kultivierungssysteme kultivierten die Nebenseele des Menschen, das Fu-Ische. Um deine Hauptseele hat sich niemand gekümmert. Schau mal, wenn du dort meditierst, ich sage dir, was du kultivierst, davon hast du keine Ahnung. Wer sich kultiviert, der bekommt das Gong. Es gibt jemanden, der bekommt, aber du weißt nichts davon. Es gibt jemanden, der weiß, jemand, dem es klar ist. Ich sage, außer einer Hauptseele hat ein Mensch noch eine Nebenseele. Weil die Nebenseele nicht vom Nebel der gewöhnlichen Menschen verblendet wird. Aber sie ist auch in ihrem Nebel, in ihrem Raum. Sie kann nicht Abbilder von noch höheren Ebenen des Universums sehen. Sie kann nur in ihrem jetzigen Raum sehr niedrige Sachen sehen. Deshalb kann sie sich auch kultivieren und leidet auch in deinem Körper wie du. So erlöst man sie und nicht dich. Obwohl sie vollständig mit dir eine Einheit bildet und so heißt wie du, aber ernst genommen ist sie doch nicht du. Aber derjenige, der auf der Welt mit klarem Verstand Sachen erledigt, das bist du. Sag doch mal, du kultivierst dich hin und her, aber das Gong wird nicht dir gegeben. Ist es nicht etwa umsonst? Aber es ist ein Geheimnis im Geheimen, ein absolutes Geheimnis. Früher wagte es niemand auszusprechen. Auch die, die davon wussten, sprachen nicht davon. Heute haben wir es aufgedeckt. Jeder überlege sich mal, war es nicht früher so? Die Taoisten haben es doch in ihren Kultivierungsbüchern alle so gesagt. Viele taoistischen Wege haben es ja so gesagt. Die Shishen stirbt, die Yuanshen erwacht. Was bedeutet das? Deine Shishen ist er dein wirkliches Selbst, wenn du etwas mit klarem Verstand machst. Sachen, die von deinen Gedanken gesteuert werden, was du denkst. Ist es nicht du selbst? Er bezeichnet die Shishen als Shishen. In Wirklichkeit bezeichnen wir sie als Hauptseele, die Yuanshen, von der er spricht. Ist in Wirklichkeit die Nebenseele des Menschen. Daher, wenn er davon spricht, dass die Shishen stirbt und die Yuanshen erwacht, wenn die Shishen stirbt, dann bist du wirklich tot. Aber derjenige, der deinen Körper beherrscht, ist die Nebenseele. Aber die Hauptseele kann wiederum nicht sterben. Gestorben würde es nicht töten bedeuten. Er bezeichnet es nur so. Die Bedeutung, dass die Shishen gestorben ist, bedeutet, dass die Shishen ihre Funktion nicht wirkt. Man lässt sie ähnlich wie tot sein, ohne Wirkung. Wie ich gestern gesagt habe, gibt es manche taoistische Wege, die Alkohol trinken. Du wirst betrunken und betäubt, um zu schlafen. Manche Menschen finden das sogar noch toll. Dieser Unsterbliche schläft Jahrzehnte und hat wirklich was drauf. Aber jemand schlief nicht und jemand praktizierte. Er schlief dort. Manche Menschen meditieren dort. Mit den Mönchen ist es auch so. Früher war es ein Geheimnis im Geheimen. Und niemand sprach darüber. Verlangt ein Mönch nicht auch, dass er unaufhörlich in die Meditation eindringen soll, nichts mehr weiß? Nun, es kann sein, dass jemand davon weiß, Bodhidharma meditierte 9 Jahre mit dem Gesicht zur Wand. Er saß dort und bewegte sich nicht. Darüber hinaus gibt es noch Mönche, die jahrzehntelang mit dem Gesicht zur Wand nicht aus der Meditation treten und nichts mehr wissen. als ob er eingeschlafen wäre. Aber jemand weiß Bescheid. Wenn du ein Praktizierender bist und dein Himmelsauge sehen kann und diese Fähigkeit der Weitsicht hast, wenn du selbst die Fähigkeit der Weitsicht hast, so kannst du jene Erscheinung sehen. Sobald du dich dort hinsetzt, wirst du spüren und sehen, dass von deinem Körper einer, der so aussieht wie du, herausfliegt. Dass er nicht so aussieht wie du, ist auch möglich. Es ist auch möglich, dass er so aussieht wie du. Es kann ein Mann oder auch eine Frau sein, der hinausgeht. Du beobachtest es mit. Kurz darauf siehst du, dass ein Meister kommt und ihn abholt. Später unterrichtet er ihn an einem Ort. Aber dieser Mensch ist unklar. Früher war es auch ein Geheimnis im Geheimnis und durfte nicht ausgesprochen werden. Deshalb saß der Mensch da und konnte sich auch nicht klar unterscheiden, wer eigentlich er ist. Er war der Meinung, dass mich der Meister abholte und mich lehrte. Dass er seine Seele herausnahm und üben ließ. In Wirklichkeit, das ist er nicht. Das ist jemand anders. Aber er hat gar nichts. Nach dem Tod geht jeder seiner Wege, weil derjenige, der sich wirklich kultiviert hat, ist der andere. Nun aber, wieso erlöst man den anderen ohne ihn? Besonders in der Neuzeit ist diese Sache noch klarer geworden. Sozusagen, der Mensch ist am schwersten zu erlösen und auch am meisten nicht zu erlösen. Aber nicht zu erlösen, er möchte trotzdem erlösen. Er hat wiederum die Pflicht, Menschen zu erlösen. Er ist auch in der Lage, Menschen zu erlösen. Deswegen erlösen sie die Nebenseele. Auf alle Fälle bist es du. Derjenige, der gut zu erlösen ist, den erlöse ich. Deine Shishin, mit anderen Worten du selbst, wie schwer ist es, sie zu erlösen? Wenn man dich deinen Eigensinn ablegen lässt, kannst du sie ablegen? Gestern sprach ich von Nachsicht. Trotzdem gibt es noch welche, die mir... Es gibt auch noch welche, die das Fahr verändern wollen. Ich meine nur so. Kannst du innerhalb der gewöhnlichen Menschen für Ruhm und Geld bei diesem greifbaren Vorteil nicht mit anderen kämpfen und streiten? Wenn andere auf der Straße laufen und wenn du bei deinen Freunden und Verwandten bist, vor den Leuten, von denen du am allermeisten fürchtest, das Gesicht zu verlieren, wenn man dich das Gesicht verlieren lässt, ist es dir möglich, das Herz nicht zu bewegen? Das ist sehr schwer zu bewerkstelligen. Aber die anderen haben gesagt, die Sachen unter den gewöhnlichen Menschen sind in einem Blick vorbei. Jeder kommt hierher und es gleicht einem Hotelbesuch. Man wohnt in diesem Hotel. Sobald es hell wird, gehen alle. Man muss sich an nichts klammern. Aber er denkt nicht daran, er glaubt es nicht. Manche sagen, alle Sachen unter den gewöhnlichen Menschen sind nach 100 Jahren weg. Egal wie viel Geld du hast, kannst du es mitnehmen? Du kommst mit leeren Händen und gehst noch immer mit leeren Händen. Du hast nichts mehr. Wie ich bei diesem Witz von mir. Nächstes Mal kommst du in die Familie. Auch wenn es dein Sohn ist, kennst du ihn das nächste Mal noch? Du kommst und putzt. Es kann möglich sein, dass er dich nicht mehr verdienen lässt. Er lässt dich nicht mal mehr verdienen. Ich will nur so viel klar machen. Wenn du dich daran klammerst, welchen Nutzen hat es, wenn ein gewöhnlicher Mensch sich daran klammert? Ich erkläre es den Kultivierenden, aber nicht den gewöhnlichen Menschen. Bei einem normalen Menschen muss es nur einmal Gefühle geben. Ein normaler Mensch muss nun mal Gefühle haben. Gestern schrieb mir jemand einen Zettel, es könnte nicht mit meiner Einstellung übereinstimmen, wenn man die Gefühle ablegt. Ist es noch eine menschliche Gesellschaft? Richtig. Ohne Gefühle ist es keine menschliche Gesellschaft mehr. Es hat auch niemand gesagt, dass du sie unbedingt ablegen musst, dass du nicht mehr Mensch sein wirst. Du kannst ruhig Mensch sein, wir erklären den Kultivierenden, wirklich Kultivierenden. Wenn man es hinkriegt, ist es Kultivierung. Ohne es hinzukriegen, kann es Kultivierung sein. Bist du dann nicht eben ein gewöhnlicher Mensch? Deshalb hatte früher Lü Dongbin einen solchen Spruch und sagte, ich erlöse die Menschen nicht, auch wenn ich dafür Tiere erlösen muss. Damit will man sagen, dieser Mensch ist am schwersten zu erlösen. Er hat ein zu schlechtes Erleuchtungsvermögen. Wenn wir das hier so erzählen, wenn du aus der Tür bist und schaust manche andere trotzdem noch, was sie wollen, es ist nun mal so. Deswegen wurden von all das her alle so erlöst. Nur wenn die Hauptseele unter besonderen Umständen gekommen ist, erlöste man sie. Ansonsten wurde im Allgemeinen immer die Nebenseele erlöst. Schau mal, nach dem Tod geht einer und einer bleibt da. Es ist sicherlich und auf alle Fälle so. Aber warum haben wir diese Sache heute aufgedeckt? Weil bei unserer Kultivierungsschule deine Hauptseele das Gong bekommt. Es ist das Hauptbewusstsein eines Kultivierenden. Unsere Sache gehört eben zur Hauptseele der Kultivierenden. Deswegen geht es nicht, wenn wir nicht darüber sprechen. Mit dem es ausgesprochen wurde, betrifft es einen großen geschichtlichen Hintergrund, tiefe historische Ursprünge. Und in das betreffenden Bereich ist auch sehr groß. Deswegen haben wir es heute ausgesprochen. Mit dem Aussprechen, obwohl es ausgesprochen ist, meine ich, dass das Gute an dieser Schule hierin liegt. Es ist möglich, dass du wirklich selbst das Gong bekommst. Aber ich sage euch, Ich sage euch, alle klatschen. Freut euch nicht zu früh. Was das Schwere anbetrifft, so liegt das Schwere auch hier. Wieso wird gesagt, dass das Schwere hierin liegt? Weil du mit klarem Verstand sehen wirst, dass wenn du persönlich in der Gesellschaft der normalen Menschen verletzt wirst und dein Herz unbewegt bleiben soll, sich nicht mit anderen gleichzustellen und sich zu erhöhen. Das ist am allerschwersten. Aber es mit dem allerschwierigsten kann man das allerbeste bekommen. Das allerbequemste liegt auch hierin. Was diese Schule betrifft, wieso spricht man von der praktischen Schule? Wir haben dir wirklich große Prinzipien erklärt. Wir lassen dich in deinem Leben nicht wirklich irgendwelche materiellen Dinge verlieren, sondern lassen dich in... Du kannst deine Arbeit machen. Du kannst dich auch auf die Kultivierung spezialisieren. Du kannst dich auch in deiner Freizeit kultivieren. Du kannst auch wie die normalen Menschen diesen äußerst bequemen Zustand beibehalten. Bequemer geht es nicht. Aber in dieser komplizierten Umgebung, äußerlich gleich wie gewöhnliche Menschen, ist jedoch das Herz ununterbrochen dabei, sich zu heben und zu erhöhen. Das ist sehr schwer. Früher sagten welche, in diesem Tempel wurde ein solcher Spruch weitergegeben. Man sagte, als Shakyamuni, Bodhidharma, sogar hohe Mönche in verschiedenen Generationen, die von Indien kamen, sprachen alle davon, dass das östliche Land, jener Ort China, ein Ort ist, wo Menschen mit großer Tugend vorkommen. Ja. Klatscht lieber nicht, so habe ich es gar nicht gemeint. Wieso sage ich, dass es gar nicht so gemeint war? Weil viele Mönche, die es so verstanden haben, meinten, wir Chinesen sind gut und können uns hochkultivieren. Ich sage allen, es ist nicht diese Bedeutung. Ich meine, Menschen auf niedriger Ebene verstehen nur sehr schlecht den wirklichen Inhalt der Worte und das Herz von großen Erleuchteten und Menschen auf hoher Ebene. Jeder überlege sich mal, wenn andere sagen, dass sich Menschen mit großer Tugend und hohen Menschen herauskultivieren können. Was bedeutet das? In diesen höchst komplizierten Umständen, in den kompliziertesten Menschenmassen, können sich erst die besten Menschen herauskultivieren. Du bist gut, ich auch. Die Konflikte sind nicht scharf. Dann kann man sie nicht kultivieren. Wieso sagt man in der Religion, dass man sich im Himmel nur sehr schwer kultivieren kann? Kein Ärger. Du siehst mich und lachst. Ich sehe dich und lache. Alle sind frei und glücklich, ohne Leiden. Wo willst du dich denn kultivieren? Wo willst du dich denn erhöhen? Ist es denn nicht genau dieses Prinzip? Ich meine, genauso ist die Bedeutung. Dieses Gong, deshalb verlangen wir, dass man dieses Gong praktiziert, dass man sich mit klarem Verstand seine Xinxing erhöht, sich hauptsächlich in Bezug auf die Xinxing Mühe gibt. Später kommt das Üben. Das Gong ist dazu da, um die technischen Dinge deines Körpers zu verändern. Sozusagen wirst du das Gong bekommen. Nur das Herz zu kultivieren, nur die Xinxing zu kultivieren und dabei nicht zu üben, dann bist du ein guter Mensch unter den guten Menschen. Du bist dabei, Dirt zu sammeln. Nur das Gong zu praktizieren, damit wächst es nicht. Deshalb musst du unbedingt Wert auf die Kultivierung des Fa legen. Wenn ich bis hier erzähle, kann ich euch noch einige Sache erzählen. Wie jeder weiß, bin ich schon 2-3 Monate nicht mehr an die Öffentlichkeit getreten. Ungefähr in dieser Zeit von 4 Monaten habe ich mich um einige Probleme gekümmert und bin nicht gekommen, um Kurse zu halten. In der Zwischenzeit habe ich auch mit Absicht die Situation der Aktivitäten verschiedener Gegner beobachtet. Ich wollte mal beobachten, ob unter meiner Abwesenheit unsere Schüler die Prüfung bestehen können. Wenn ich in Zukunft nicht mehr da bin, wenn niemand mich mehr sieht, wie wird man sich anstellen? Ich habe mit Absicht mal geschaut. Alles Mögliche ist aufgetreten. Aber im Großen und Ganzen gesehen ist es ganz gut. Bei den Schülern in der Gegend von Changchun ist Folgendes aufgetreten. Die Menschen und die Betreuer haben entdeckt, dass viele Fragen, die nicht beantwortet werden konnten. Die Schüler wollten wiederum fragen, nun, so warten sie auf mich, um zu fragen. Später haben diese Schüler und Übungsleiter entdeckt, wenn man gewissenhaft das Buch liest, ist da nicht alles im Buch niedergeschrieben? Manche Schüler haben dies, haben alle arrangiert und fingen an zu lernen. Später arrangierte die Betreuungsstelle von Changchun, dass jeder anfängt, Fa zu lernen. Mit diesem Lernen, wiederholten Lernen, konnte jeder allmählich die Fragen in seinen Gedanken vollständig lösen. Es gab nichts mehr zu fragen. Sie haben ihre Erfahrung daraus gezogen. Ach, in Wirklichkeit stehen die Wörter, die der Meister gesagt hat, nicht alle im Buch, sind nicht alle Sachen, die wir wissen wollten, erklärt worden? Wenn man die Kassetten hört und das Fa lernt, schließlich heißt es doch, in unser neues Buch. Jeder fand heraus, dass man das Lernen des Fa tatsächlich erhöht. Nur Lernen reicht noch nicht aus. Man sagte, so was Gutes. Warum lernen wir es nicht auswendig? So begannen sie, das Buch auswendig zu lernen. Zum Schluss war es so, dass jeden Tag nach den Übungen darauf bestanden wurde, das Buch zu lesen. Die Übung ist okay. Alles klar. Diejenigen, die es eilig haben und auf die Arbeit gehen müssen, können gehen. Und die, die es nicht so eilig haben, um zu arbeiten müssen, sollen sich noch einmal hinsetzen und beginnen zu lesen. Du liest einen Absatz, er liest einen Absatz. Schnell diskutierten alle. Die Erhöhung ist sehr, sehr schnell. Zum Schluss, bis zu welchem Grad? Man sagt, auf deinem Übungsblatt ist es so arrangiert worden. Wir beginnen, das Buch auswendig zu lernen. Auf seinem Übungsblatt hat es damit angefangen, das Buch auswendig zu lernen. Und hat damit die ganze Stadt Changchun-Gegend mitgerissen. Man begann, das Buch auswendig zu lernen. Wenn man weiter las, wieder las, brauchte man das Buch nicht mitzubringen. Wenn man anfing, das Buch zu lesen, beim Beginn des Lernens, zu Beginn setzte man sich nach dem Üben hin und er gab auswendig einen Abschnitt wieder. Gut, du hast diesen Abschnitt fertig, jetzt bist du dran. Er knüpfte bei ihm an und gab wieder auswendig wieder und sie knüpfte bei ihr an. Es wurde wiedergegeben, er sagte es auswendig, sie sagte es auswendig, so wurde es auswendig gesagt. Wenn jemand einen Fehler machte, wussten es alle, alle konnten es auswendig. Manche Leute könnten es sogar rückwärts auswendig. Somit wurde ein Höhepunkt des Fahrlernens verursacht. Alle Fragen, die ihr wissen wollte, gab es nicht mehr. Sie waren komplett beantwortet. Außer wenn du nicht lernen willst. Zum Glück wird unser Buch Joan Falun herauskommen. Es ist genau der Inhalt von meinen Kursen und kompensiert den Inhalt einiger Kurse und wird herauskommen. Man kann sagen, es ist das Umfassendste. Alles ist darin. Wenn man dieses Buch liest, dann kann alles in dem Buch gefunden werden, was du nicht lösen kannst. Und dir kann klar werden. Garantiert kannst du alles finden und alles beantworten. So viel dazu.